Du, Andi, wenn man heutzutage Podcasts hört, dann haben die immer so ein geiles Cold Opening, wie früher so Fernsehshows wie so Knight Rider, wo so die spannendsten Momente der Folge schon gezeigt wurden. Irgendwie Kit wird vom Hund angepinkelt und Kit fliegt durch brennendes Feuer und am Ende immer, nein, Michael, nein! Und dann kam der Vorspann. Sowas in der Art müssen wir irgendwie auch machen, oder?
Okay, ja, da fällt mir was total Spannendes ein. Die größte Brezel der Welt, ne? Die wurde ja im südamerikanischen El Salvador gebacken und die wog 783,81 Kilogramm. Ist das so irgendwie ein guter Opener? Das ist
Ist
schon auf jeden Fall ein spannender Fakt, oder?
super, was das mit dem Podcast zu tun hat, das erfahren wir nach dem folgenden Vorspann. Ja, hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer guter alter Thorsten, und ihr hört Gebrabbel Rot-Weiß, die allererste Folge. Und mit mir am Mikrofon, da ist.
Der Andi, ich sag auch Hallo an alle. Ich habe jetzt nicht so eine elaborierte Begrüßung wie der Thorsten mir ausgedacht. Ich sage einfach nur Hallo, schön, dass ihr uns hört. Zurzeit wahrscheinlich eher so der engste private Umkreis, aber das wird vielleicht ja auch demnächst etwas mehr.
Genau, Mama, Papa und der Hund hören auf jeden Fall schon mal zu.
Hi.
Wuff. Und ja, aber natürlich, bevor wir mit diesem neuen Podcast loslegen, haben wir gedacht, stellen wir uns einmal kurz vor und erklären euch, ja, mit wem habt ihr es hier eigentlich zu tun. Wir sind natürlich beides absolute Amateure und Beginner. Das hier ist überhaupt kein professionelles Format. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon innerhalb der ersten Sekunden gemerkt. Wenn ihr auch wüsstet, wie viel an dieser Stelle bereits schiefgegangen ist mit der ersten Folge und dieser Aufnahme. Es könnte ja sein, dass wir das alles zum zweiten Mal erzählen, aber das wäre ja natürlich hochgradig unprofessionell, wenn zum Beispiel jemand ein Mikro irgendwo angelassen hätte, oder Andi? Das wäre richtig doof.
Es wäre mega ätzend, vor allem, ich sag mal, die letzten 4 Stunden, die wir schon aufgenommen haben. Es war so gut. Wir haben uns nicht einmal versprochen. Es war
Ja.
perfekt, aber ich sag mal, jetzt wird es noch besser.
Genau. Wer sind wir? Mein Name ist Thorsten, das habt ihr schon mitgekriegt, und ich gehe seit, ja, ich sag mal, regelmäßig seit 1996 zur Fortuna. Mein erstes Spiel war 94 in der Aufstiegsrunde, damals zur zweiten Liga, ein Heimspiel gegen den TuS Paderborn Neuhaus, 1-0-Sieg. Ich glaube, Vlatko Glavaš traf per Elfmeter, und da haben mich ein paar Schulkumpels mitgenommen. Das hat mich jetzt, sagen wir mal, nicht nachhaltig damals beeindruckt, aber ich hatte die Fortuna daraufhin auf dem Schirm, in der Zeitung gelesen, und mein Fußballinteresse wurde dann auch durch die WM 94 in den USA ja so ein bisschen gestärkt. Und dann war es 94, 95 bereits in der Aufstiegssaison Richtung Bundesliga. Vielleicht wird sich der eine oder die andere noch erinnern. Andi, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da gab es ein Public Viewing, bevor der Begriff überhaupt erfunden wurde. Auf dem Rathausplatz in Düsseldorf
Das
zeigte
war das Spiel
man
gegen Chemnitz, oder?
sehr gut, ganz genau am letzten Spieltag gegen Chemnitz zeigte man das. Damals waren Videoleinwände noch wirklich nicht gut. Ich weiß noch, die Sonne hat geschienen und man konnte im Grunde nichts erkennen. Aber wir wussten am Ende alle, ja, Fortuna ist in die Bundesliga aufgestiegen, und das war für den damals noch jungen Thorsten ein sehr aufregendes Erlebnis. Und in der Bundesliga fing ich dann an, das Ganze ein bisschen mehr zu verfolgen. Ran, Sat.1 Fußball, ein Genuss mit Becks und so weiter. Das waren natürlich dann so die Fernsehsendungen, die man geschaut hat. Es gab das Pokalspiel gegen Bayern München, das damals 3-1 gewonnen wurde. Da war ich nicht im Stadion, aber ich war,
Ich aber.
ja, sehr gut, aber am Fernseher. Da weiß ich noch, wie Kalli Feldkamp in der Halbzeit sagte: Ja, die Fortuna hat überhaupt keine Chance, die Bayern werden das ohne Probleme hier noch regeln. Tja, Kalli, so nicht. Und das hat mich so ein bisschen gecasht. Daraufhin habe ich die Fortuna dann intensiver verfolgt, und in der Rückrunde war es dann auch mein erstes Auswärtsspiel, was ich besuchen durfte, beim KFC Uerdingen. Ein 3-1 Auswärtssieg durch Tore von Rafael Tonello. Oh. Und Ich weiß, dass du auch bei diesem Spiel warst, aber wir waren damals, also kannten wir uns noch nicht, wir gingen auch nicht damals gemeinsam zur Schule, wie es später der Fall war. Aber da hast du ja noch, sagen wir mal, ganz eigene Geschichten aus Uerdingen.
Ja, die kommt in Folge, lass uns das zur 25. Jubiläumsfolge, da erzähle ich die Geschichte vom KFC Uerdingen und wie das damals so alles war.
Ja, genau. Also die ist nicht uninteressant, aber es führt an dieser Stelle eindeutig zu weit. Also da war das erste Auswärtsspiel, was ich besucht habe. Und dann gab es auch noch Heimspiele, mein erstes Heimspiel, was ich dann alleine besucht habe, weil keiner aus der Schule Lust hatte oder konnte, gegen den FC St. Pauli. Und da fing das Ganze dann so ein bisschen an, dass ich auch wirklich ins Stadion regelmäßig gehen wollte. Und mein Onkel, meine Tante haben dann ja letztendlich den letzten Schritt ermöglicht, indem sie mir eine Dauerkarte für die darauffolgende Saison 96, 97 schenken. Und seitdem bin ich im Prinzip sehr regelmäßig dabei, habe dann auch die ganz schlimmen Jahre in der dritten und vierten Liga mitgemacht. In Liga 4 war es dann auch, dass ich meine bisher einzige volle Saison gemacht habe, also alle 34 Spiele. War jetzt natürlich auch nicht so schwierig, aber das war eigentlich auch eine interessante Zeit. In der dritten Liga, also nach der Rückkehr, habe ich dann auch angefangen, mal so einen Fußballblog zu schreiben, beziehungsweise eine Website zu haben, auf der ich dann doch über die Spiele berichtet habe. Wer die im Internet noch findet, der darf sie behalten. Da wünsche ich viel Spaß bei der Suche. Ich verrate euch besser nicht, wo man die findet. Naja, und dann, genau.
Da hätte ich ein paar gute Tipps
Ja,
vielleicht.
besser nicht. Und ja, wir beide kannten uns dann über die Schule, das hatte ich eben schon angedeutet, aber so richtig kennen und schätzen gelernt haben wir uns dann eigentlich erst durch die Fortuna in der dritten Liga sind wir doch dann auch zum einen oder anderen Spiel dann mal zusammengefahren. Und so entwickelte sich das alles und auch unsere Freundschaft. Und naja, spätestens dann, als es dann alles wieder professioneller wurde, zu Zweitliga-Zeiten und so weiter, da waren wir dann natürlich dann auch irgendwie immer zusammen bei den Spielen. Und ja, haben jetzt unsere Dauerkarten seit über 10 Jahren. Wir sind mehr so in Richtung Familienblock zu finden, wobei man sagen muss, dass der Familienblock zu uns kam. Also wir hatten eigentlich die Dauerkarten da zuerst und dann hat die Fortuna entschieden, dass da in der Ecke jetzt auch ein Familienblock sein sollte, wobei technisch unsere Plätze keine Familienblockplätze sind. Das ist jetzt sehr kryptisch, aber
Das führt zu weit, glaube ich.
das wird jetzt zu weit. Aber final kann man jetzt sagen, wir sind jetzt insgesamt da zu siebt in einer größeren Gruppe. Die fahren jetzt nicht immer alle auswärts mit uns mit, aber wir beide sind auswärts doch sehr regelmäßig unterwegs und das ist natürlich auch ein Aspekt dieses Podcasts, den wir euch ein bisschen näher bringen wollen, was dann auch mal in anderen Stadien so los war, statt nicht nur in unserem eigenen und was man vielleicht auch im Fernsehen nicht gesehen hat. Aber Andi, du hast ja eine ganz andere Vita als ich, bevor sich unsere Pfade kreuzten. Wie bist du denn zur Fortuna gekommen?
Ja, wie bin ich zur Fortuna gekommen? Ich bin erstmal gar nicht zur Fortuna gekommen, weil die Nachbarn meiner Eltern, die waren große Werder Bremen-Fans und ja, das ist ganz schlimm und da sind bin ich damals mitgenommen worden tatsächlich ein paar Mal. Das heißt, ich habe so
Gegen deinen
auswärts
Willen.
gegen meinen Willen, ich wurde ins Auto entführt, in Richtung Weserstadion gezerrt und wenn meine Aufzeichnungen mich nicht irren, dann ist am 16. Mai 1992 das Spiel Werder Bremen gegen den ersten FC Nürnberg, das erste Spiel, was ich da gesehen habe, 1:3 verloren. Und ich bin mir nicht sicher, das müssten wir vielleicht nochmal fact-checken im Nachgang, aber es könnte das Spiel gewesen sein, wo damals Werder Bremen den Pokalsieg gefeiert hat. Ich glaube, damals war der DFB-Pokal vor dem letzten Spieltag. Und dann wurde zur Feier dieses Ereignisses wurde die längste Laola-Welle der Welt im Weserstadion gemacht. Das ist zumindest, hat sich das so bei mir ins Gedächtnis eingebrannt. Vielleicht erzähle ich auch gerade ganz großen Quatsch, aber
Vielleicht.
das würden wir dann in den Shownotes nochmal korrigieren. Danach bin ich tatsächlich auch dank meines Vaters, der kein riesen Fußball- und oder Fortuna-Fan ist, aber der hat sich damals dann auch gesagt: Mensch, der Junge, der muss doch mal mit zum Fußball, da ist doch so ein Aufstiegsspiel. Das heißt, dieses Spiel dürfte vermutlich auch das erste Fortuna-Spiel gewesen sein, was ich besucht habe. Und dann gab es in der darauffolgenden Saison kein Halten mehr. Ich habe tatsächlich meine Dauerkarte bekommen. Ich bin also ein Jahr länger Dauerkarteninhaber und deswegen der bessere und größere Fan. Das ist ja, glaube ich, glaube ich, der
Das ist die
Maßstab, in dem
Regel.
man das ist der Maßstab, das ist die Regel. Tut mir leid, Thorsten, dass wir das jetzt hier so sagen müssen.
Schon okay.
Aber ich habe vielleicht das ein oder andere Spiel in den schlimmsten, schlimmsten Zeiten nicht unbedingt mitmachen können
Wo
oder
warst du in
wollen.
Freialdenhofen? Wo warst du in Freialdenhofen?
Ja, vermutlich irgendwo zu Hause auf der Couch oder sowas. Also, ja, das so viel dazu. Ja, wir haben oder ich habe meine Kinder mit dem Fortuna-Virus angesteckt. Der Ältere hat dann ab der kommenden Saison, die ja jetzt beginnt, auch seine erste Dauerkarte, hat uns aber auch tatsächlich schon mal auswärts mitbegleitet, ist da angefixt und freut sich, dass er also jetzt da bei uns sitzen darf. Und ja, die waren auch beide schon mal Einlaufkinder und sowas. Also auch da können da jetzt alle Bänder, die ihr da aufgenommen habt, mal durchgucken und überlegen, welche davon meine Kinder gewesen sein könnten. Ja, und das wäre so viel zu meiner Fortuna Vita. Jetzt bliebe ja eigentlich nur noch die Frage zu beantworten. Ja, wir sind Fortuna-Fans. Ja, wir kennen uns eine ganze Menge Jahre schon. Aber warum müssen wir jetzt das unbedingt mit der Welt teilen?
Und das ist eine absolut berechtigte Frage, und ich weiß auch noch nicht, ob wir an dieser Stelle eine befriedigende Antwort auf diese Frage liefern können. Aber wir haben uns natürlich gedacht, wir erleben doch immer mal die eine oder andere Geschichte, und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Saufgeschichten im Sonderzug,
Ole, ole.
die es sich durchaus mal zu teilen lohnt, und da ein Verein wie Fortuna Düsseldorf sicherlich auch mehr als nur ein, zwei oder drei Podcasts vertragen kann, haben wir uns gedacht, ja, warum denn eigentlich nicht? Wir gehen auch unseren Freunden und Verwandten deutlich weniger auf den Geist. Die können sich das dann jetzt immer, was wir zu Fortuna zu sagen zu haben, können sich dann immer das da jetzt anhören, wann immer sie da Lust drauf haben, und nicht, wann immer wir Lust drauf haben. Das ist das Agreement. Wir dürfen jetzt quasi mit denen nicht mehr über Fortuna reden, weil das ja jetzt alles im Podcast ist.
Ja, die können die spannendsten Stellen dann nochmal nachhören, wenn sie die Geschichte vielleicht so gut fanden, dass sie sie unbedingt nochmal hören wollten.
Genau, ganz genau. Naja, und wir hoffen auf jeden Fall, euch so einen schönen Einblick, also auch von den Erlebnissen vor Ort, so ein bisschen liefern zu können. Ne? Ist die eine Sache, Spiele am Fernseher gucken, aber die andere ist natürlich auch immer so ein bisschen das Drumherum im Stadion oder von so einer Auswärtsreise so ein bisschen mitzubekommen. Und wir werden auch in den nächsten Wochen, das können wir an dieser Stelle, denke ich, auch schon mal verkünden. Also wir werden auch auf St. Pauli dabei sein und auch im Pokal in Illertissen. Das heißt, da werden wir euch ein paar schöne Berichte von vor Ort liefern können.
Gerade auf Illertissen freue ich mich besonders. Das wird sicherlich, sagen wir mal, Maßstäbe setzen.
Ja, das ist halt die typische erste Runde im Pokal. Aber dazu kommen wir heute noch nicht. Vielmehr wollen wir als allererstes mal so ein bisschen auf diesen Transfersommer blicken. Darf man ihn provokant bei der Fortuna wirklich Transfersommer nennen? Weil eigentlich haben wir ja nur Abgänge zu verzeichnen und gefühlt, vor allem wenn man Twitter glaubt, nicht einen einzigen Neuzugang. Aber bevor ich mich jetzt hier mit der gesamten Social-Media-Gemeinde anlege, schauen wir doch erstmal hin. Also natürlich haben wir ein paar Abgänge, und die meisten von euch kriegen das mit. Wir müssen euch das jetzt nicht alles erklären, aber wir haben natürlich, ja, ich würde sagen, mindestens mal zwei Spieler, vielleicht mit Karbovnik auch drei, die uns so ein bisschen wehtun als Abgang. Das sind natürlich namentlich David Kownacki, Christoph Klarer, zusätzlich noch. Kownacki ist, sage ich mal, der Offensiv Fixpunkt der letztjährigen Saison, uns jetzt leider verloren gegangen, ablösefrei zu Werder Bremen. Und ja, mit Christoph Klarer jetzt für 2 Millionen zu Darmstadt 98 haben wir jetzt auch noch einen Verteidiger verloren. Was gibt es, sage ich mal, zu den Abgängen Wichtiges zu sagen? Bevor wir jetzt vielleicht zu den wichtigen Spielern kommen, in der Breite haben wir sicherlich, aber er war jetzt kaum als Stammspieler zu bezeichnen, Christopher Pettersson verloren. Ja, was können wir zu dem Abgang sagen? Hast du eine Meinung?
Ja, ich hab zwei Meinungen. Ich habe eine Meinung zu Christopher Petersson als Typ und ich habe eine Meinung zu Christopher Petersson als Fußballer. Und das ist ja auch immer gut und wichtig, dass man solche Dinge einigermaßen voneinander trennt. Also als Typ fand ich ihn überragend. Ich habe ihn einmal ganz kurz kennenlernen dürfen auf einer Mitgliederveranstaltung am Karlplatz, wo er sich für jedes Foto, für jeden kleinen Plausch einfach Zeit genommen hat. Sehr, sehr netter junger Mann,
Aus
was macht
unserer
der?
Sicht, ja.
Aber was macht er eigentlich beruflich? Nein, ganz so
Wow.
arg ist es natürlich nicht. Das ist jetzt sehr überspitzt. Aber ich hätte mir sicherlich, um mal auf die fußballerische Seite zu kommen, etwas mehr Konstanz natürlich gewünscht. Es gab einige überragende Spiele von ihm, aber es gab leider
Auch letzte Saison.
auch letzte Saison, genau. Aber es gab leider auch einfach zu viele Spiele, in denen er mitgeschwommen ist und wo er dann nicht irgendwie nochmal den Stempel aufdrücken konnte, wo er auch eingewechselt wurde und diese Einwechslung dann ja verpufft ist, wo man, wenn man Ambitionen hat, die, glaube ich, die Fortuna ja durchaus haben kann und haben möchte, dass man da einfach sagt, das ist ein bisschen zu wenig. Insofern ist es natürlich für die Kaderbreite vielleicht etwas schwierig, ihn gehen lassen zu haben. Für die Kaderspitze ist es total nachvollziehbar. Und ja, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da noch auf den offensiven Außen nachlegen bis zum 30. August, was ich mir sehr wünschen würde.
Also ich würde da eher, also nicht ob sagen, sondern wann wir auf den offensiven Außen nachlegen. Aber die Tatsache, dass dort nachgelegt werden muss, ich denke, die steht ja völlig außer Frage. Aber bevor wir im Prinzip zu den Lücken im Kader kommen, vielleicht noch ein paar Worte zu den anderen wichtigen Abgängen. Kovnatski hatte ich eben schon erwähnt, sicherlich der wichtigste Offensivspieler der letzten Saison, natürlich auch den höchsten Scorerwert bei uns gehabt. Und ja, ein ablösefreier Abgang, der sich in dem Sinne kaum verhindern ließ, denn wir erinnern uns, letzten Sommer, da stand er im Prinzip noch auf der Kippe als Verkaufskandidat nach seiner Rückkehr von der Leihe zu Lech Posen. Und hat dann Tune in der Vorbereitung überzeugt und dann auch in den Spielen, sodass man dann klar einen Riegel vorgeschoben hat, gesagt, nee, nee, den brauchen wir, der wird uns helfen. Und man ja auch bereit war oder gerne den Vertrag verlängern wollte, aber natürlich das Management von Konarski dann auch relativ schnell verstanden hat, naja, das Potenzial ist vielleicht auch da, eine Liga höher zu wechseln. Und so kam es dann ja letztendlich auch. Da hat er auch mit Werder Bremen sicherlich einen guten Club gefunden. Insgesamt war das natürlich für uns sehr unbefriedigend. Nach der damals doch sehr überragenden Bundesliga-Rückrunde wurde der Spieler dann im Sommer verpflichtet von Lutz Pfannenstiel für echt gutes Geld. Ich glaube, es waren 7,5 Millionen damals. Das war selbst zu Erstliga-Zeiten für die Fortuna viel Geld. Aber zumindest ging es mir damals so. Ich hatte das Gefühl, oh, das ist ein wahnsinns sinnvolles Investment und das könnte richtig ein Spieler sein, der in ein paar Jahren auch 25 Millionen wert ist. Das war damals so ein bisschen die Hoffnung, so dass ich jetzt natürlich mich nicht rückwirkend hinstellen möchte und sage, ah, wie konnte man das damals nur tun? Wir haben damals, glaube ich, sehr viel alle in David Kownacki gesehen und
Ja, es war ja auch, er war ja der neue Robert Lewandowski, wenn man den Medien so glauben durfte, ne? Also polnischer Nationalstürmer und einigermaßen erfolgreich, aber leider tatsächlich ein ja, lange nicht eingelöstes Versprechen. Wir hätten oder im vergangenen Winter hätten wir nochmal abcashen können. Das wäre da die letzte Chance gewesen, nochmal ein wenig Transfererlös daraus zu erzielen. Da hat die Fortuna aber für mich total nachvollziehbar auch gesagt, dass sie das nicht möchte, dass sie gerne oder dass sie ungern das Signal senden möchte, den wichtigsten Stürmer des Jahres dann im Winter abzugeben, sondern dass wir natürlich nach oben nochmal angreifen wollten. Ist jetzt leider nur der vierte Platz geworden. Wären wir aufgestiegen, hätte, wäre, könnte, wäre vielleicht auch Kovnatski noch weiter bei uns geblieben. Ist natürlich müßig, jetzt sowas hier breitzutreten. Es ist schade, dass er weg ist. Ich hätte ihn gerne weiter bei uns spielen sehen. Er hat mir zumindest in der jüngeren Vergangenheit sehr viel Freude gemacht und ich wünsche ihm, oder ich denke, wir beide wünschen ihm bei Werder Bremen da alles Gute, dass er da für sich den nächsten Schritt macht und das werden wir sicherlich wohlwollend begleiten, zumal ich ja, ihr wisst ja, riesen Werder Bremen-Fan bin.
Du im Herzen ja eigentlich Werder Bremen-Fan bist, ganz genau. Ja, und einer, der den Aufstieg auch geschafft hat, das ist Christoph Klarer. Das ist ja doch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Woche her, dass er uns nach Darmstadt verlassen hat für 2 Millionen. Da ja, meckert wahrscheinlich der eine oder die andere auch, ja, warum denn eigentlich Darmstadt und nicht gleich Bayern München? Aber natürlich muss man da einfach realistisch sein, wenn ein Verein auch nur mit einer Erstligasaison lockt und die in Aussicht stellt. Ich glaube, Clara hat sicherlich auch noch größere Hoffnungen und Ambitionen Richtung österreichisches Nationalteam. Dann wird es natürlich schwierig für einen Verein wie Düsseldorf mit so einem Spieler zu verlängern. Und da hatte Klaus Allofs ja im Prinzip schon vor dem Saisonende die Ansage gemacht, okay, wenn der Spieler nicht verlängert, also wenn Spieler nicht verlängern, deren Vertrag 2024 ausläuft, dann müssen wir sie verkaufen. Und so war das jetzt bei Clara. Natürlich Insgesamt, also ein Verlust war sicherlich letzte Saison unser stärkster, unser konstantester Innenverteidiger. Dazu auch ein absolut super Typ, einer, der vorangeht. Entwickelte sich zum Führungsspieler mit nicht nur, also mit jetzt gerade mal 22 Jahren oder davor 21 Jahren. Das kann man schon sehen, dass aus dem Jungen was wird. Und es ist ein schmerzhafter Verlust, aber wir bekommen natürlich auch ganz gutes Geld für ihn. Und als Fortuna Düsseldorf, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, steht man in der Nahrungskette halt nicht an vorderster Stelle. Und da muss man solche bitteren Pillen wie solche Abgänge manchmal einfach schlucken.
Ja, und ich glaube, auch kein Spieler wird sagen, ach, Düsseldorf ist doch eine viel schönere Stadt als Darmstadt. Um dort zu bleiben, verbaue ich mir jetzt die Möglichkeit, in der ersten Liga zu spielen. Und ohne den Darmstädter Kader fürs kommende Jahr jetzt zu tief zu kennen, glaube ich, er wird auch durchaus Chancen haben, dort auf Spiele zu kommen. Und ja, ich kann es nachvollziehen. Du sagst ja manchmal so gerne, Spieler kommen und gehen, der Verein bleibt. Und das ist in diesem Fall auch so. Natürlich, die meisten oder viele Abgänge, die man hat, tun einem weh. Über die Abgänge, die nicht wehtun, würden wir natürlich auch kaum hier reden. Aber ja, da werden wir jetzt mit leben müssen. Und wir haben ja Neuzugänge und beziehungsweise Neuzugang setze ich meinen
Moment,
Anführungszeichen. Oh.
ich wollte vielleicht noch ganz kurz was zu Michail Karbovnik sagen.
Oh ja,
Das
gerne.
ist vielleicht doch noch ein Spieler, der uns als Abgang auch so ein bisschen wehtut. Aktuell, also Stand der Aufnahme, ist er sehr stark beim HSV jetzt im Gespräch. Das würde uns wahrscheinlich so ein bisschen doppelt wehtun, wenn er auf einmal ja für die Rothosen auflaufen würde. Aber auch das ist der Lauf der Dinge. Karbovnik war ja ausgeliehen letzte Saison aus der Premier League und die Ablösesumme war sehr klar auf 3 Millionen taxiert. Und das war ein Betrag, den Fortuna weder bezahlen konnte, als auch, ich denke, das darf ich an dieser Stelle sagen, wie ich aus erster Hand weiß, nicht bezahlen wollte. Das ist tatsächlich, also das stand im Grunde nie zur Debatte, dass man zu diesen Konditionen Karbovnik hier behalten würde, obwohl man natürlich prinzipiell seine Stärken, aber auch seine Schwächen gesehen hat. Man ist sich aber einig, denke ich, sowohl in der Premier League als auch bei uns, dass er sicherlich aktuell nicht die Robustheit mitbringt, um in Englands erster Liga zu reüssieren, wie man so schön sagt. Aber er wäre natürlich ein Spieler, der vielleicht auch etwas offensiver eingesetzt und nicht immer so unbedingt aus der notgeborenen Außenverteidigerposition, wie es letzte Saison häufiger der Fall war nach der langen Verletzung von Gavory. Dass er uns da sicherlich weiterhin helfen oder hätte helfen können. Es sieht ja nun wirklich nicht danach aus, als würden wir den Spieler noch doch irgendwie verpflichten können. Und ich hätte ihn gerne weiter offensiv gesehen, zumal wir natürlich jetzt auch auf den Außenbahnen nicht so üppig besetzt sind. Und ich hätte mir das sowohl links als auch rechts ganz gut vorstellen können. Also vielleicht ihn auch noch als schmerzhaften Abgang oder zumindest ein bisschen schmerzhaft genannt. Insbesondere sollte er jetzt bei der Konkurrenz auftauchen. Das muss natürlich nicht unbedingt sein. Ja, aber kommen wir doch mal zu den Neuzugängen. Ja, genau.
Oder wollen wir noch 3 Worte zu Rufen Hennings verlieren? Oder ist das also
Wer ist denn dieser Hennings?
eher unbekannter Spieler, hat für die Fortuna auch nicht viel gerissen
Ja.
in der Vergangenheit, glaube ich.
Ja.
Ich habe ja in meinem Aufnahmekeller hier zum Beispiel so ein Poster hängen, das ist irgendwie Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf
Ja, das Poster hängt bei mir auch.
am 32. Spieltag. Da hat er so ein relativ unwichtiges Tor gemacht. Ja, also Hennings ist nicht mehr da. Auch
Zumindest als
da,
Spieler aktuell.
genau, auch da für mich tatsächlich viele Parallelen zum Peterson. Weggang zumindest, was das Thema Typ und zuletzt Leistung angeht. Also vielleicht mache ich mich da jetzt ein bisschen unbeliebt in der Fortuna-Bubble, aber natürlich ein super Typ. Ich hätte ihn auch als Kaderspieler gerne noch in der neuen Saison bei uns gesehen, aber auch im vergangenen Jahr sicherlich nicht mehr in der Konstanz, in der Leistungsklasse, in der wir ihn in der Vergangenheit schon mal hatten. Und deswegen Auf der einen Seite schmerzt es, auf der anderen Seite glaube ich, dass wir vielleicht mit Ginczek einen guten Nachfolger für ihn schon haben.
Ein Spieler, der ja sehr kritisch gesehen wird bei vielen Leuten. Also das kriegen wir ja auch bei uns in der Stadionecke immer mit. Da
Ah,
gibt es
ja.
ja durchaus Leute, die mit Daniel Ginczeks Leistungen sehr, sehr wenig anfangen können. Ja, aber das geht jetzt vielleicht schon zu sehr in die Saisonprognose rein. Vielleicht nur ganz kurz zu
Genau.
Hennings. Also ich glaube, die meisten von uns hätten ihn emotional sehr gerne bei uns behalten und ich hätte auch mit ihm als Kaderspieler persönlich gerne weitergemacht. Aber wir werden heute auch noch ganz kurz über die Finanzen bei Fortuna reden. Es scheint ja ein bisschen so, als müssten wir an der einen oder anderen Stelle sparen und machen uns nichts vor. Hennings war mit Sicherheit einer der teuersten Spieler bei uns im Kader. Er hat auch durchaus letzte Saison immer mal wieder wichtige Momente gehabt. Also es ist nun wirklich nicht so, dass er uns gar nicht geholfen hat, aber er war sicherlich nicht mehr so die prägende Gestalt wie noch zu den letzten Erstliga-Jahren oder auch in der Aufstiegssaison davor und so. Von daher, das ist eine Entscheidung, die man so treffen kann, aus meiner Sicht sportlich. Da gibt es kein richtig oder falsch, sondern das ist dann eher eine subjektive Einschätzung. Wie gesagt, wir stehen eher auf dem Standpunkt, wir hätten ihn gerne behalten, aber wenn man sagt, okay, nein, wir probieren was Neues, holen vielleicht mit Vermeider einen Spieler aus der dritten Liga, der ein anderes Profil nochmal reinbringt, gerade durch seine Größe und Kopfballstärke. Von daher kann man das ruhig machen. Und ja, interessant, wie ich schon wieder so unbewusst hier so einen Übergang gemacht habe, ne? Der erste Neuzugang, war er der erste oder war er der zweite? Wen haben wir zuerst geholt? Vermeij oder Engelhardt von der Reihenfolge her?
Haben wir sie nicht einfach beide parallel geholt, oder? Ich bin mir
Sollte
nicht ganz
man
immer.
meinen, ja, weil sie beide von Freiburg 2 kommen, aber ich.
Ja, ich hab sie so als Duo im Blick. Wobei ich jetzt, also wenn du sagst, Vermeij und Ginczek zum Beispiel, sind für mich ja zwei sehr ähnliche Spielertypen, ne?
Ja.
Beides so Brocken, beides keine Feinfüßler, würde ich mal behaupten.
Ja.
Aber da darfst du mir natürlich gerne widersprechen, Thorsten.
Ich will dir nicht grundsätzlich widersprechen, aber, und das ist tatsächlich eine Sache, es gibt für mich wirklich einen Unterschied zwischen den beiden Spielern. Sie sind beide relativ groß und auch wuchtig, also vor allem natürlich Ginczek. Ich finde aber, Ginczek würde ich jetzt nicht als Kopfballmonster charakterisieren. Er ist für mich, also obwohl er groß ist, hat er jetzt nicht zwingend seine Stärken im Kopfballspiel. Ne? Er hat andere Stärken am Fuß zum Beispiel und auch im Abschluss, aber Vermeij ist für mich der eindeutig bessere Kopfballspieler der beiden. Und von daher passt das für mich schon, dass auch wenn die Statur ähnlich ist, sind die Profile beider Spieler ein bisschen unterschiedlich, meiner Meinung nach. Das vielleicht nur aus meiner Sicht.
Okay, ja, kann ich grundsätzlich mitgehen. Für mich beides vom Gefühl her so Wandspieler auch. Ne, kannst du beide, glaube ich, gut hoch anspielen. Aber wer ist dahinter? Ne? Also
Ja.
da fehlt mir irgendwie so ein kleiner, quirliger, von mir ist auch groß und quirlig, ist mir egal. Aber Hauptsache
Hauptsache
quirlig.
quirlig.
Hauptsache quirlig und quirlig und trickreich.
Ja.
Und dann auch
Ein
noch.
Schlitzohr, ne?
Ja, mit einem Riecher, der weiß, wo er stehen
Ja,
muss.
mit einem Torriecher. Ja, aber also das ist so der Punkt. Wir sind da ja natürlich jetzt, also wir haben eine Menge Scorerpunkte verloren mit Hennings und Kovnatski. Und die müssen erstmal ersetzt werden. Wir kommen ja noch zur Vorbereitung. Ich meine, die läuft bisher recht gut und da deutet sich an, dass mit Vermeij und Ginczek durchaus zu rechnen sein könnte diese Saison. Aber die Frage ist in der Tat, wäre es nicht wichtig, dort noch einen Stürmer vielleicht nochmal mit einem ganz anderen Profil dazu zu holen? Und das ist bisher noch nicht passiert. Da wartet man aktuell, glaube ich, ja, dass die Erstligabänke so ein bisschen enger werden und da ein bisschen was von abfällt. Aber wir können, wenn wir vielleicht die Neuzugänge fertig haben, dann können wir noch so ein bisschen genauer auf das Thema, welche Transfers noch ausstehen oder welche Transfers aus unserer Sicht gemacht werden sollten, können wir dann noch darauf eingehen. Aber wir sprachen gerade schon von einem zweiten Spieler von Freiburg 2, Yannick Engelhardt. Wie gefiel er dir denn bisher so in der Vorbereitung? Was denkst du über den Spieler?
Ich glaube, er kann uns helfen. Also, er ist ja auch noch einigermaßen jung. Ich glaube, 24, wenn ich jetzt meine Fakten richtig vorbereitet habe für diese Aufnahme, hat ein, zwei, drei ganz gute Bälle schon gespielt, hat auch schon ein Tor von Vermey vorbereitet in dem ersten Testspiel, meine ich, gegen die tschechische Mannschaft, gegen die wir gespielt haben.
Slovan Liberec, ja.
Ja, vielen Dank. Also, ich glaube, das ist einer, der uns kreativ helfen kann, weil das ist etwas, was ich in den vergangenen Spielzeiten regelmäßig angemahnt habe, sowohl dir gegenüber als auch allen anderen, die es hören oder nicht hören wollten, dass viel zu oft die Bindung, das Bindeglied zwischen Abwehr und Sturm fehlte, nämlich das Mittelfeld. Und da vielleicht auch das kreative Mittelfeld. Da hat uns Tanaka sicherlich schon gut getan. Und Sobotka ist da auch einer, der das kann. Aber naja, ob Tanaka jetzt nächstes Jahr noch bei uns spielt oder nicht, weiß man ja auch nicht so genau. Und ich glaube, spielerisch starke Mittelfeldspieler auf den zentralen Positionen können uns da nur sehr gut tun. Und da habe ich die Hoffnung, dass Jannik Engelhardt da diese Lücke ein bisschen stopfen kann.
Genau. Wir sollten ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch noch Jorrit Hendricks verloren auf dieser Position. Also der Vertrag wurde, beziehungsweise es gab die Aussage nach dem letzten Spiel, ja, man würde sich nochmal zusammensetzen, aber so richtig ist da nichts bei rausgekommen. Hendricks zum Ende der Rückrunde oder im Verlauf der Rückrunde hat er auch eigentlich gezeigt, dass er uns durchaus da helfen könnte, aber er ist natürlich auch kein günstiger Spieler und wenn man die Kostenstruktur im Kader ein bisschen reduzieren möchte, dann ist es sicherlich sinnvoller, da auf einen jüngeren, entwicklungsfähigen Spieler mit dem Potenzial auch auf einen, ja, selbst wenn er von Freiburg zurückgekauft wird, die wohl eine entsprechende Klausel im Vertrag haben, sie haben reinschreiben lassen, dass wir also da einen jüngeren Spieler holen mit dem Potenzial auf mehr, der letzte Saison in der dritten Liga ziemlich überragend gespielt hat. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe intensiv die Spiele von Freiburg 2 verfolgt. Das,
Thorsten, wieso nicht?
ja,
Wieso nicht?
ich weiß auch nicht. Und da war es aber so, dass er zumindest laut Kickernoten der beste Feldspieler letzte Saison war. Man sagt ihm nach und das kann man auch schon jetzt so ein bisschen beobachten. Er hat ein sehr gutes Gefühl für Räume und er hat so diese wirklich Bundesligaspieler-Ausbildung. Ne? Das heißt, so eine Ballannahme und Weiterverarbeitung, das läuft halt so aus einem Guss. Ne? Da verspringt jetzt normalerweise nichts und sowas.
Das ist mir tatsächlich im Spiel gegen Turu aufgefallen. Ne? Da hat er auch schon gespielt und es gibt ja manchmal so diese Spieler, damals Florian Neuhaus zum Beispiel. Da hast du direkt gesehen, okay, die wissen, wie es geht. So, und dieses Gefühl habe ich bei Jannik Engelhardt auch. So, an dieser Aussage könnt ihr mich messen.
Nee, also ich würde auch sagen, das ist ein sehr positiver Transfer. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir so einen Spieler verpflichten können. Das muss man sich auch einfach ganz klar machen. Den hatten viele auf dem Zettel. Und was man so gehört hat, ist es vor allem der Tatsache geschuldet, dass Fortuna wirklich seit Monaten an diesem Spieler dran war. Also dass Weber Alofs im Prinzip ihn so lange auf
Was?
den.
Was? Die tun was? Die sind
Ja.
nicht komplett untätig und machen
Was?
alle gerade Urlaub? Was?
Ja, und solche Transfers, die benötigen tatsächlich manchmal einen großen Vorlauf und in diesem Fall hat es halt schlicht und ergreifend geklappt. Und von daher, Chapeau wirklich, das kann sich als ein richtig großartiger Transfer entwickeln. Sehr viel Potenzial dahinter und insbesondere sollte Tanaka uns jetzt noch verlassen, was ich persönlich nicht hoffe. Ich kann das an dieser Stelle schon mal sagen, ich gehöre zu den Leuten, die wirklich ganz große Tanaka-Fans sind und sehr viel in diesem Spieler sehen. Aber sollte es so kommen, dann glaube ich, dass wir mit Engelhardt und Sobotka auf der Doppel-6 ebenfalls sehr gut arbeiten können, aber sollte natürlich da ein Spieler noch gehen, dann sind wir auch im zentralen Mittelfeld ein bisschen dünn besetzt. Ne? Schinter spielt das eher weiter offensiv und so. Also da müssten wir mal ein bisschen schauen. Aber ich denke, auch hier Bottomline, Engelhardt, guter Transfer und ja, bei Vermey würden wir jetzt auch sagen, ja, warum nicht? Kann man auf jeden Fall machen und er hat in der Vorbereitung ja auch schon seine Treffsicherheit durchaus angedeutet. Also von daher mit den beiden Transfers, da gibt es, glaube ich, da nichts dran zu meckern. Dann habe ich hier als nächstes auf meinem Zettel den Spieler, wo ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, weil ich kannte ihn vorher tatsächlich nicht.
Daniel Siebert wird er ausgesprochen.
Daniel Siebert, nein, natürlich Karol Niemczycki, unseren neuen, ja, zweiten Torwart, dritten Torwart, ersten Torwart, na, wahrscheinlich eher nicht. Was kennst du aus deinen jahrelangen Scouting-Erfahrungen der ersten polnischen Liga? Was möchtest du uns zu diesem Showhitter so erzählen?
Ja, da möchte ich jetzt gar nicht zu weit ausschweifen, weil da könnte ich stundenlang jetzt referieren. Nein, natürlich nicht. Also die Twitter-Ankündigung dieses Transfers erreichte mich in meinem österreichischen Feriendomizil und ich nahm das dann zur Kenntnis, dass das so ist. Nachdem wir ein paar Textnachrichten dazu ausgetauscht hatten, haben wir uns, glaube ich, beide ein ähnliches Urteil gebildet. Also eine klassische Nummer 3 ist er sicherlich nicht.
Auf keinen Fall, ja.
Ich glaube aber auch, dass er, die Prognose ist, er wird auch jetzt nicht als Nummer 1 in die neue Spielzeit gehen. Ich meine auch, dass Tune sich ja da, glaube ich, auch schon formal festgelegt hat. Interessant an diesem Transfer sind aus meiner Sicht zwei Dinge. Zum einen, dass ja angeblich Kastenmeier da intensiv mitgewirkt haben soll, um einen ernsthaften Konkurrenten zu bekommen, der ihn auch im Training fordert, um dann insgesamt die Leistungsfähigkeit unseres Torhüter-Trios zu verbessern. Und anscheinend traut man es Dennis Gorka nicht zu, als Nummer 2 in die Saison zu gehen. Das finde ich eigentlich den spannenderen Aspekt. Wolf ist weg. Gorka wäre nach klassischer Aufrückmanier die Nummer 2 gewesen.
War er schon in der Rückrunde, ne? Fairerweise.
War er schon in der Rückrunde, hat, glaube ich, die RP irgendwann mal einfach so geschrieben, dass das so ist und dann hat sich keiner dagegen gewehrt.
Ja, er saß auch auf der Bank bei den Spielen. Ja, also ich fand das schon. Ich glaube, darauf können wir uns schon einigen, dass er Nummer 2 war.
Ja, ist in Ordnung. Aber anscheinend, oder vielleicht ist es auch irgendwie anders und er sitzt demnächst auf der Bank, das weiß ich natürlich nicht, aber von den Leistungsdaten her ist für mich Niemczycki dann eher die Nummer 2 als Gorka und das finde ich einen ganz spannenden Fingerzeig und lässt natürlich auch die Frage offen, was passiert mit Dennis Gorka, ist der mit dieser Drittreservistenrolle auf Dauer dann zufrieden oder passiert da auch nochmal etwas, wenn nicht dieses Jahr, dann vielleicht im kommenden Jahr.
Also Niemczycki hat ja über 70 Erstligaspiele in Polen, da gehst du nicht in die zweite deutsche Liga, um dich auf die Bank zu setzen, beziehungsweise um auf der Tribüne zu sitzen. Das heißt ja, das ist sicherlich ein Torwart, der das Potenzial hat, Kastenmeier ordentlich Druck zu machen und ich glaube, das war den Verantwortlichen noch wichtig, jetzt mal außen vor, ob Kastenmeier an dieser Entscheidung wirklich beteiligt war oder nicht, dass man, also man hatte wahrscheinlich den Eindruck, dass der Leistungsunterschied zwischen Kastenmeier und Gorka aktuell zu groß ist und dann braucht man einen, der diese Lücke füllt. Wolf war nicht mehr derjenige, der es sportlich füllen konnte und da hat man sich jetzt darauf entschieden. Ist das jetzt ein Misstrauensvotum gegenüber Gorka? Ja, das wird sich eben zeigen. Ne? Gorkas Vertrag läuft ebenfalls wie der von Kastenmeier 2024 aus. Kastenmeier, da gibt es jetzt in der Presse wohl die ersten Berichte, hat wohl mehr oder weniger symbolisiert, dass er den gerne jetzt verlängert möchte. Also das heißt, da ist man sich wohl weitestgehend einig. Dann würde das auf eben einen Konkurrenzkampf mit Niemczycki rauslaufen. Denn da kann man sagen, lustigerweise, das haben findige Leute bei Twitter, ich glaube, da war es der Flembo, um hier dann auch gleich mal zu callen, einen Shoutout zu machen, dass auf seinem Instagram-Feed, also in der Story, vom Berater sehr schön die Zahl 2025 bei Fortuna Düsseldorf genannt wurde. Ist übrigens auch später aus der Story wieder verschwunden. Also, dass wir aber dankbarerweise jetzt eben an dieser Stelle wissen, also Niemczyckis Vertrag gilt für 2 Jahre, was natürlich auch Sinn ergibt, dass man nicht im Worst-Case-Szenario nächsten Sommer ohne 2 Keeper auf einmal da stünde. Jetzt ist die Frage, was macht man mit Gorka? Verlängert man vielleicht den Vertrag nochmal? Ist er dazu überhaupt bereit jetzt auch in dieser Konstellation und verleiht ihn? Wobei das natürlich im Torhütermarkt nicht so einfach ist, weil es gibt jetzt auch nicht so viele Vereine auf höherem Niveau, die gerade sich einen Torwart ausleihen möchten. Oder sagt man, ja, wir glauben eben leider nicht mehr so ganz an Gorka. Er ist jetzt die Nummer 3, aber nach der Saison trennen sich dann die Wege. Das muss man dann eben abwarten. Ich persönlich habe Gorka nicht häufig genug spielen sehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich regelmäßig die Spiele der Zweiten gucke. Man guckt sich zwar Zusammenfassungen mal an und jetzt auch in den Testspielen, da hat er gegen Akademia Puskás jetzt zumindest beim Mitspielen nicht den Eindruck gemacht, als könne da Kasten war ja gerade das Wasser reichen. Aber das ist jetzt sehr unfair,
den Spieler. Da war so eine Situation, wo er so sehr weit außerhalb seines Strafraums so in Richtung Eckfahne ging und da knapp ein Tor draus wurde. Ne? Ja, ich erinnere mich.
Aber es sind natürlich nur Testspiele und es ist jetzt auch total unfair, den Spieler auf dieser Basis zu bewerten. Da muss man dann vielleicht auch einfach das Vertrauen in Torwartteam und Trainer haben, dass die halt sagen, ja, wir sind der Meinung, er hat das Zeug oder er hat eben nicht das Zeug. Von daher mal abzugucken, aber also vielleicht Niemczycki auf den ersten Blick kein interessanter Transfer, auf den zweiten Blick aber sehr
kein
wohl.
Kein uninteressanter Transfer.
Ach, nein.
Eben. Thorsten, jetzt hast du mich so verwirrt. Richtig. Entschuldigung, ich war so froh, dich mal korrigieren zu können. Und dann, ja.
Nee. Und und als letztes haben wir noch einen Rückkehrer auf der Liste, Daniel Siewert, den wir natürlich als Fortunen alle schon so ein bisschen kennen, als wirklich sehr hoffnungsvolles Nachwuchs-Innenverteidiger-Talent. Wie war denn da dein Eindruck jetzt so in der Vorbereitung von ihm?
Sehr, sehr gut. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Er hat strahlt eine große Ruhe aus. Die beiden Jahre bei Viktoria Köln scheinen ihm da sehr gut getan zu haben. Ich glaube, in Köln ist man auch traurig, dass er jetzt wieder weg ist. Und ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass er klarer gut ersetzen kann. Ne? Also wir hätten dann drei Innenverteidiger. Wir haben André Hoffmann, wir haben Jordi De Weijs und wir haben Jamil Siebert. Ja, ich glaube, da können wir schon okay mit in die Saison gehen. Das ist jetzt sicherlich eine der wenigen Positionen bei der Fortuna, wo ich aktuell erstmal keinen Handlungsbedarf sehe.
Ja, also was mir an Siebert wirklich gefällt, ist, dass er eine schöne, gesunde Aggressivität in seinem Spiel als Innenverteidiger hat. Das konnte man in Ture, wo man ja wirklich in nächster Nähe daneben stand, konnten wir uns in ein, zwei Situationen sehr gut beobachten, wie er wirklich nah dran an den Gegenspielern war, aber das ist natürlich kein höheres Niveau. Aber auch jetzt gegen Bochum am Freitag hat er mich da wirklich sehr, sehr überzeugt in der ersten Halbzeit. Man sieht, dass er da gerade im Duell mit Jordi De Weijs gerade ist, der allerdings seinerseits auch in der zweiten Hälfte gepunktet und sogar ein Tor erzielt hat und natürlich auch eine sensationelle Rettungstat gegen Bochum hatte. Das heißt, da haben wir gerade ein richtig heißes Duell um die Position neben Ander Hoffmann, der auch in seiner Rolle als Kapitän aktuell gesetzt sein dürfte. Und da sehe ich es wie du. Tim Oberdorf war ja jetzt leider an pfeifrischen Drüsenfieber erkrankt, ist jetzt seit letzter Woche wieder zurück im Training, aber bis natürlich so eine Krankheit komplett überstanden ist, das haben wir auch bei Emma Ioa gesehen, das kann sich auch richtig noch in die Länge ziehen, da muss man so ein bisschen abwarten, aber mit der Prämisse, dass wir natürlich aktuell eher Geld sparen müssen wohl, würde ich jetzt auch sagen, sollten wir dann unsere Ressourcen tendenziell eher etwas weiter offensiv installieren. Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu der Frage jetzt mal auf diesem Transfermarkt. Also sagen wir mal, ich würde Fortuna nur über Social Media verfolgen. Dann müsste ich den Eindruck kriegen, dass wir mit Klaus Allofs und Christian Weber in den verantwortlichen Positionen zwei der größten Hornochsen im deutschen Profifußball haben. Wie passt das zusammen mit letzter Saison Platz 4 in der Liga? Also Management komplett unfähig sein, wir aber trotzdem eigentlich immer über einen ordentlichen Kader verfügen? Ist ein bisschen provokant vielleicht gefragt, weil die Antwort natürlich in der Frage drin steckt. Aber ich habe aktuell so ein bisschen den Eindruck, dass doch es richtig en vogue geworden ist, so ein gewisses Allofs-Bashing zu betreiben. Und das soll übrigens an dieser Stelle nicht heißen, dass Klaus Allofs Tätigkeit hier frei von jeglicher Kritik in den letzten Jahren bei Fortuna Düsseldorf stehen sollte. Aber mitunter habe ich den Eindruck, dass sich da wirklich sehr viel auf seine Person so ein bisschen kanalisiert und ihm auch ein paar Sachen zur Last gelegt werden, für die er vielleicht zwingend überhaupt nichts kann. Nämlich da gibt es auch das Thema Fortunas Finanzen, die ja, was kann man sagen, offenkundig nicht immer so rosig sind wie ja auch der Vorstand in Person von Arndt Hovemann und auch uns Vereinsmitgliedern. Das haben wir vielleicht übrigens auch gar nicht erwähnt, dass wir beide auch Vereinsmitglieder sind und deshalb natürlich auch an entsprechenden Events mitunter schon mal teilnehmen, die für Mitglieder gedacht sind, dass unsere Finanzen vielleicht nicht ganz so positiv sind, wie man es uns immer glauben lassen möchte. Ich möchte damit aber wirklich nicht an dieser Stelle sagen, dass man uns da hinters Licht führt oder anlügt oder sonst was, aber es gibt so ein paar Indizien, die irgendwie nicht so gut klingen, was das Thema Finanzen betrifft. Oder würdest du mir da zustimmen?
Ja, das ist schon richtig. Wobei ich sagen würde, dass die Mitgliederkommunikation schon in Ordnung ist, ne? Also wir kriegen die entsprechenden Bilanzen, es gibt einen Finanzbericht. Es hat aber irgendwie, gerade im Social-Media-Kontext, irgendwie immer den Eindruck, dass alle glauben, wir schwimmen in Geld, ne? Also jeder dritte Tweet, den ich lese, ist, ja, aber andere, die viel weniger Geld haben als Fortuna, die haben ja schon viel bessere Transfers. So, wenn man da mal nachfragt, was ich manchmal lasse ich mich dazu hinreißen, dann solche Diskussionen mal anzufragen und frag da mal, ja, aber welcher Verein hat denn weniger Geld und hat denn welchen Megaspieler jetzt eigentlich schon transferiert? Ja, da die Antworten sind meistens recht dünn und gehen dann eher in, ja, aber du musst uns doch recht geben, wir müssen doch jetzt demnächst eigentlich Klarheit haben, was den Kader angeht, damit die sich einspielen können. Ne? Also das ärgert mich immer sehr. Ich glaube, Corona ist an der Fortuna genauso wenig spurlos vorübergegangen wie an vielen, vielen anderen Vereinen, auch wenn wir sicherlich etwas glimpflicher davon gekommen sind. Aber wir haben Altlasten, wir haben auch aus Corona-Zeiten nicht die Wahnsinns-Einnahmen aus den Spielen, aus den Zuschauereinnahmen gehabt. Wir schwimmen nicht im Geld. Und ich glaube, wenn wir uns verstärken, dann sollten wir das halt punktuell tun und nicht jetzt in der Breite die Kohle raushauen.
Anja, also da hast du auf jeden Fall schon einige ganz gute Punkte genannt. Man muss sich natürlich also mal losgelöst von den Finanzen als allererstes klar machen, wenn Fortuna Düsseldorf einen Spieler gerne verpflichten möchte, dann kann das nicht von heute auf morgen passieren. Dann läuft das wie bei Yannick Engelhardt über viele Monate. Und diese Gespräche werden geführt das ganze Jahr über. Das passiert einfach. Der andere Punkt ist allerdings, in dem Moment, in dem ein Erstligist anfängt, nach dem Spieler zu rufen. Ja, also sagen wir mal, theoretische Situation, man ist interessiert an einem Nachwuchsmann von Werder Bremen für den Sturm und die offensive Außenbahn, möchte den gerne ausleihen und spricht sehr viele Wochen mit diesem Spieler und mit dem abgebenden Verein, also in dem Fall Werder Bremen. Und Werder Bremen zeigt sich aber gerade, was das Thema mögliche Kaufoptionen etc. betrifft, durchaus stur, sodass man da nicht so richtig weiterkommt. Und dann kommt so lustig von der Seite ein Erstligist, nennen wir ihn mal Heidenheim, und bietet dem Spieler dann eben an, ja, okay, dann spielt auch eine Saison ausgeliehen bei uns, Kaufoptionen legen wir nicht so viel Wert drauf. Ja, und dann ist, sag ich mal, die Monate oder Wochen, zumindest wochenlange Vorarbeit für die Katz. Dann ist der Spieler halt einfach weg, weil er da einfach erste Liga spielen kann. Der verdient da nicht mal unbedingt mehr. Und das darf man nicht vergessen, ist letztendlich beim Clara-Transfer auch so. Darmstadt ist kein größerer Verein und auch perspektivisch ist die Frage durchaus zugelassen, ob Darmstadt in 2 Jahren auch noch Bundesliga spielt, können wir durchaus ein Fragezeichen hinterher machen oder hinten dran setzen. Das heißt also, Spieler gehen natürlich dahin, wo sie sportlich gerade eine interessantere Perspektive haben. Und wenn ein Erstligist wie Heidenheim, Bochum, Darmstadt oder Augsburg ruft, dann sind wir raus. Dann können wir aber auch mit Vereinen wie Augsburg schon finanziell nicht mithalten. So, ne? Das heißt also, man kann sich da nicht einfach bedienen und es ist im Prinzip der Passivität unserer Verantwortlichen geschuldet, dass wir diese Spieler nicht bekommen, sondern der Tatsache, dass diese Spieler hoffen, weiter oben sportlich landen zu können. Und erst wenn sich abzeichnet, und das passiert typischerweise gegen Ende des Transferfensters, wenn sich abzeichnet, dass man ja in der ersten Liga eher nicht unterkommt, dann werden auf einmal die Vereine wie Fortuna auch interessant für solche Spieler. Das ist einfach normal. Man darf da einfach nicht, sage ich mal, dieser romantischen Vorstellung aufsitzen, dass Spieler ja den Verein total super finden und dass sie das nicht einfach nur als Karriereschritt sehen. Das ist nun mal einfach nicht so.
Sonst würde ja wahrscheinlich niemand in, keine Ahnung, jetzt machen wir mal Sandhausen-Bashing. Also, wenn Jovanovic damals schon sagte, in Sandhausen gibt es nicht mal eine Pizzeria, ja, der hat trotzdem da gespielt. Das wird Gründe gehabt haben, warum er diesen Karriereschritt gegangen ist. Und ja, nur weil Düsseldorf so eine schöne Stadt ist, werden sich wahrscheinlich die wenigsten Spieler gerade mit höheren Ambitionen dann nur deshalb für einen Verein wie Fortuna Düsseldorf begeistern lassen. Und dann können sie immer noch in Düsseldorf wohnen und in Gladbach spielen oder auf Schalke.
Genau.
Und da müssen wir, da dürfen wir nicht die Augen vor verschließen. Ne? Was natürlich interessant ist, ist, warum glauben eigentlich alle, dass wir so in Geld schwimmen? Ne? Also ja, Fortuna für alle. Es gibt einen großen, naja, mittlerweile etwas kleineren neuen Sponsorenpool. Da können wir sicherlich jetzt auch mal kurz auf die Provinz.
Grüße an die Provinzial und vor allem
Genau.
ihre Experten, was den Bereich Datenschutz betrifft.
Ja, das ist höchst interessant. Ich bin tatsächlich angemessen überrascht, dass die Provinzial sich da noch so gar nicht zu geäußert hat. Also ich hätte schon die Erwartung gehabt, dass es ein Statement der Provinzial dazu gibt, warum sie da agiert, wie sie agiert. Und ja, also ich hatte auch schon ein bisschen Hoffnung natürlich, als das Thema Fortuna für alle kam und dann aufgezählt wurde, welche Volumina in Millionen Euro dort dann zur Verfügung stehen. Und dann erwischt man sich ja schon selber und sagt, okay, das sind 45 Millionen geteilt durch 5, dann sind das 9. Davon geht die Hälfte in die erste Mannschaft, sind 4,5. Ja, wen kaufen wir denn jetzt?
Genau, und das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil wir, das ist so, glaube ich, nicht so richtig offen kommuniziert, ich weiß es aber auch aus sehr verlässlicher Quelle, weil diese Tranchen, diese 5 Tranchen eben nicht gleichmäßig verteilt sind, sondern das sind Beträge, die sich im Prinzip nach hinten raus erhöhen. Das heißt, nein, die Fortuna bekommt jetzt nicht in Summe 9 Millionen für die erste Saison. Wie es natürlich genau aufgeteilt ist, das weiß jetzt keiner, aber so funktioniert es eben nicht. Das heißt also im Klartext, genau wie du sagst, Andi, da ist gar nicht so viel Geld im ersten Schritt vorhanden, wie man denn denkt. Und dann gibt es natürlich so ein paar andere Themen. Und da hattest du eben auch eigentlich einen guten Punkt genannt, nämlich was das Thema Kommunikation betrifft. Ich finde auch als Vereinsmitglied und gerade auch über Veranstaltungen wie die Mitgliederforen, da kann ich ja durchaus sagen, war ich zum Beispiel zugegen Ende letzter Saison im Mitgliederforum mit Klaus Allofs. Da wird sicherlich ein bisschen offener kommuniziert als das, was jetzt so an die Presse geht und was da so passiert. Das macht es einfacher, manche Schritte und Gedankengänge nachzuvollziehen, weil man natürlich auch konkret danach fragen kann. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die den meisten Leuten nicht immer gegeben ist. Und darum verstehe ich das auf der einen Seite, dass das natürlich auch kritisch gesehen wird. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass die ein oder andere Kommunikation der Fortuna, das ist natürlich echt ein traditionelles Thema, durchaus unglücklich war diesbezüglich. Ne? Also das fängt auch, das fängt natürlich tatsächlich mit der Provinzialgeschichte an, wo man zwar dann irgendwann auf Reaktion der Artikel offizielle Statements rausgegeben hat, aber ich glaube auch die Fortuna selbst hat sich noch nicht, sagen wir mal, mit einer eigenen richtigen Pressemeldung zu dem Thema geäußert. Da ist auch noch das Thema Kölmel-Vertrag, etwas, was sicherlich wie ein Stachel in der Seite für die meisten Fortunen wirkt und dass dieser Vertrag jetzt wie ursprünglich geplant doch nicht aufgelöst werden kann. Ich sage bewusst kann. Das hat uns, glaube ich, allen emotional ein bisschen wehgetan, weil wir froh waren, diese ganze Geschichte endlich von der Backe zu haben. Davon losgelöst, dass diese Lösung, die wir jetzt da haben, finanziell tatsächlich sehr, sehr wohlwollend für die Fortuna ist. Und wenn wir das Geld eben gerade diesbezüglich nicht haben, dann ist das schon da in Ordnung. Also darum haben wir da, glaube ich, finanziell einige Dinge, auf die man gucken muss, aber es ist halt nicht immer gerade außerhalb dieser Mitgliedsforen und oder der Mitgliederversammlungen nicht immer sehr gut an die Presse oder auch an die Fans da draußen kommuniziert. Das ist schon ein Problem.
Ja, ich glaube, was ja auch, also zum einen der emotionale Part beim Kölmel-Deal ist sicherlich viel schlimmer als der tatsächliche. Ne? Das ist wirklich eine gute Lösung. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, oh Gott, jetzt nicht noch länger. Ja, aber alles andere, wie willst du es sonst machen? Ne? Sonst hätten wir uns dann wichtiger Gelder beschnitten, wenn wir jetzt noch ein paar Millionen an Herrn Kölmel abgegeben hätten, nur damit das zu Ende ist. Insofern finde ich das schon gut und richtig, wie das gemacht wurde, auch wenn es natürlich das Leiden, das emotionale ja. Leiden nochmal verlängert. Was schwierig war oder was schwierig zu verstehen war tatsächlich, ist die Aussage von Klaus Allofs zum Clara-Transfer,
ja.
Wo man ja kolportierte 2 Millionen Euro einnimmt und dann Klaus Allofs sagt, ja, das werden wir sicherlich nicht 1:1 in den Transfer wieder stecken können.
Ich glaube, das hat uns alle irritiert.
Ja, und ich frage mich aber tatsächlich, also vielleicht kennst du die Antwort, ich kenne sie nicht, weil warum denn nicht? Also wir hatten ja grundsätzlich erstmal damit gerechnet, dass Clara weiter da ist. Das heißt, dann würde ja an anderer Stelle vielleicht Geld fehlen. Also was machen wir denn jetzt, wenn wir denn nicht uns da sportlich mit verstärken?
Also ich kann mich mir zumindest vorstellen, dass wir so ein bisschen die Vorgabe bei uns haben, dass wir sagen, okay, wir möchten mit Blick auf die Finanzen das Eigenkapital nicht weiter schrumpfen lassen. Und durch den Ausstieg der Provinzial, auch wenn, wie überall kolportiert wird, das finanziell nur ein kleiner Anteil an der gesamten Fortuna für alle Geschichte ist, fehlt natürlich schon Geld in der Kasse. Ne? Und dass man eben sagt, ja, nee, das müssen wir ein bisschen ausgleichen, weshalb eben nicht das Geld von Clara voll investiert werden kann. Aber da muss man vielleicht auch das Gespür haben, dass zu der aktuellen Situation und wie als auch die Stimmung teilweise im Social-Media-Bereich ist, dass das wirklich keiner hören möchte zu diesem Zeitpunkt. Und dass man das so als einzelne Aussage, dass das definitiv mehr Erläuterung benötigt. Und das hätte man ja einfach geschickter kommunizieren sollen. Und mit ein bisschen mehr Erklärung würde ich mir da wünschen. Warum ist das so und wie sind denn da die Gedankengänge?
Kontext geben.
Richtig.
Also wenn das die Erklärung ist, oder man könnte sagen, hier der Aufsichtsrat hat uns gesagt, wir dürfen maximal 80% der Transfereinnahmen reinvestieren. Keine Ahnung, könnte ja sein.
So. Ja.
Also das ist mir auch echt ein bisschen komisch aufgestoßen, diese Aussage. Das kann alles gut und richtig sein, aber ich fand es irgendwie auch kommunikativ etwas schwierig.
Genau, aber um jetzt mal vielleicht den Kreis auch in diesem Themensegment so ein bisschen abzuschließen, du hast auch gerade den Aufsichtsrat genannt, Allofs, Weber und Co. können natürlich auch nicht im luftleeren Raum und frei agieren. Es benötigt eben auch aufgrund unserer Strukturen gewisse Abstimmungen und im Prinzip grünes Licht bei gewissen transfertechnischen Tätigkeiten. Da können also Allofs und Weber nicht auch einfach frei agieren. Das ist auch gut so, das sollte auch so sein, dass das kontrolliert ist. Das heißt also, sie sind natürlich einerseits Opfer der Umstände. Auf der anderen Seite, ohne dass wir das Fass jetzt aufmachen, müssen wir natürlich auch sagen, auch mit Blick auf die Vergangenheit, dass wirklich nicht jede Entscheidung von Klaus Allofs bisher gesessen hat. Ne? Also natürlich war es unter seiner Führung und der von Uwe Klein die Trainerentscheidung für Christian Preußer war natürlich, im Nachhinein wissen wir alle, dass das halt ein Fehler war. Das weiß natürlich Klaus Allofs selbst auch wahrscheinlich am besten. Und natürlich gibt es den einen oder anderen Transfer wie Felix Klaus, der uns damals sehr viel Geld gekostet hat und der eigentlich jetzt erst in der letzten Rückrunde so richtig zeigt, was er so leisten kann. Also ja, das Thema Klaus Allofs kann man noch sehr viel tiefer diskutieren und wir möchten also auch betonen, dass wir natürlich auch jetzt nicht frei jeder Kritik hier da alles einfach jubelpersant durchwinken, aber ich finde, manchmal wäre ein bisschen mehr Fairness an der Stelle durchaus auch geboten. Ja, aber zum Thema Transfers haben wir ja vielleicht auch noch eine kleine Sache, um jetzt auch diese negative Stimmung hier so ein bisschen mal aufzulockern, bevor wir nämlich zum Stand der Vorbereitung und zum Blick auf das erste Spiel kommen, haben wir uns überlegt, ja, also in der Vergangenheit ist doch beim einen oder anderen Transfer der Fortuna etwas schief gegangen und da haben wir doch mal unabhängig voneinander überlegt, der Andi und ich, ja, was sind denn unsere persönlichen Top 5 Transferflops, die Fortuna sich mal geleistet hat. Und weil wir natürlich ein super cooler Mega-Podcast sind, haben wir jetzt auch extra einen Jingle, um dieses Segment einzuleiten. Achtung, dann Achtung!
Pass mal ab!
Ja, unsere Top 5 der schlimmsten Fortuna-Transfers, natürlich rein subjektiv von jedem von uns aller Zeiten. Ich würde vorschlagen, wir arbeiten uns von 5 auf 1 vor und ich lasse dir gerne den Vortritt. Wer ist denn dein Transfer-Flop der Fortuna auf Platz 5 der schlimmsten Fortuna-Transfers aller Zeiten?
Ja, ich hab mich ein bisschen schwer getan. Also ich habe für mich einmal als Prämisse, ich habe natürlich erstmal überlegt, okay, ich muss die Menschen erlebt haben. Ne? Also was soll ich irgendwie zu einem Transfer von 1963 sagen? Kann ganz schlecht gewesen sein, aber ja, ich habe auf Platz 5, Didi Yakunan.
Tja, und da kann ich sofort einspringen. Ich auch.
Super. Ja. Saison 15-16 hat einen Zweijahresvertrag bekommen und hat dann 2 Tore gegen 1860 München geschossen. Ich meine, das war auch der Grund, warum er auf meinem Ausweichtrikot
gelandet ist. Nein. Andi, da muss ich dich korrigieren. Oh. Du hattest damals die Prämisse ausgegeben auf der Suche nach einem Spieler für dein Ausweichtrikot. Okay, ich nehme den Spieler, der das erste Saisontor in dieser Saison schießt. Und das war auswärts am ersten Spieltag bei Union Berlin ein 1:1 und Didier Yakunan schaffte
den
Ausgleich.
Stimmt ja, richtig.
Und so begann gut es sich, dass er sich auf dein Trikot platziert, für das du heute noch von mir Hohn und Spott ernten darfst, jedes Mal, wenn das zur Sprache kommt.
Online bekomme ich dafür allerdings ordentliche Props, wie wir cool People sagen. Meistens in den Twitter-Threads, in denen es darum geht, zeigt mal euer absurdestes Trikot und wie es dazu gekommen ist.
Das ist so ein dunkelgrünes mit so rosa oben, oder wie war Pink, das?
Genau, dunkelgrünes Trikot mit so Dreiecksmustern und
schlimm,
ein pinkfarbener Flock. Vielleicht laden wir euch das ja auf unseren Insta-Kanal mal hoch, den wir allerdings zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer bewerben werden.
Genau. Aber insgesamt gerade mal 4 Tore hat er für uns geschossen. Und ich sag mal, das größte Problem war, im Grunde haben wir einen Sportinvaliden verpflichtet, oder? Also der Spieler war nicht mehr für Profifußball einsetzbar. Nee,
Knieprobleme, Sportinvalidität. Er hat dann, wurde im Sommer 16 aussortiert, hatte noch ein Jahr Vertragslaufzeit und wurde dann ab dem Sommer 2017 nicht mehr durch die Fortuna bezahlt und auch Karriereende dann. Also
ich glaube damals, ich glaube damals hat auf gar keinen Fall Ulf Blicker die medizinische Untersuchung gemacht, als dieser Spieler verpflichtet wurde, oder? Also das muss der Praktikant gewesen sein an dem Tag. Nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wer es war. Aber okay, das war das Kapitel Didier Yakunan. Und dann würde ich, also weil er es ja, war ja auch mein Spieler, dann würde ich mal mit Platz 4 fortfahren.
Ja, sehr gerne.
Das ist bei mir André Voronin.
Oh, okay.
In unserer grandiosen Bundesliga-Saison 12-13, als der große Hoffnungsträger ausgeliehen von Dynamo Moskau, haben wir auch noch eine 500.000 Leihgebühr für bezahlt. Und da er ja als junger Spieler bei Gladbach unter Norbert Meyer emporgekommen war, hatten natürlich alle gedacht, mit seinem alten Lehrmeister, Ziehvater Norbert Meyer, da geht's so richtig aufwärts. Ja, was steht auf dem Papier? Da stehen 11 Spiele, ein Assist, kein Tor, ein Pokalspiel. Im Prinzip eine Riesenenttäuschung. Es entpuppte sich nach wenigen Wochen, dass Voronin auch von der Einstellung her vielleicht nicht unbedingt so gut zu uns passte.
Feiern konnte er ordentlich.
Ja, und auf der Köhl wurden er und seine Frau auch häufig gesehen. Gemessen, also auch wenn der Spieler natürlich nur geliehen war und uns, sagen wir mal, nicht der riesige finanzielle Schaden entstanden ist, aber wir sind natürlich in der Saison auch abgestiegen und Voronin war so ein bisschen der Königstransfer, der uns in der ersten Liga zum Klassenerhalt schießen sollte. Das war schon eine große Enttäuschung und ein riesiger Flop, weil die Erwartungshaltung halt damals einfach so gigantisch groß war.
Ja, deswegen ist er bei mir auch auf Platz 2 gelandet.
Okay, ja dann.
Naja, ich habe ihn etwas höher einsortiert.
Okay,
auf Platz 4 habe ich aus der Saison 18-19 16 Ligaspiele, ein Tor in Augsburg. Zu gut für die zweite Liga, zu schlecht für die erste Liga, Marvin Ducksch.
Interessanter Take. Den habe ich nicht in meiner Liste. Das heißt, wir haben also auf jeden Fall einen Spieler schon mal dabei.
Sehr schön.
Der sich unterscheiden wird. Ein ein bisschen ein Hot Take, kann man sagen, aber ich verstehe, was du meinst, ne? Das Erstliga-Jahr hat nicht so richtig bei uns gezündet. Der Spieler hat aber natürlich mittlerweile bewiesen, dass er es besser kann, ne?
Ja, er hat auch im folgenden Jahr in 28 Spielen für Hannover 15 Tore geschossen in der zweiten Liga. Ich glaube, wir waren zum falschen Zeitpunkt in seiner Karriere da unterwegs.
Anderer Text, andere Melodie, dann wird es ein weiter Erfolg.
Ja, genau.
Ja, aber genau, Marvin Ducksch natürlich im Anschluss jetzt in Hannover und jetzt auch in Bremen zeigt natürlich, was hätte sein können, aber bei Fortuna hat es zu der Zeit leider nicht klappen sollen und so hat er uns dann auch nach einem Jahr wieder verlassen und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat das auch jeder durchaus verstanden, warum man das hat zugelassen.
Fall.
So, das war dein Platz 3, richtig?
Ja, das war mein Platz 4.
Ach, das war dein Platz 4. Okay, ja, dann sag doch mal deinen Platz 3.
Ja, also mein Platz 3 ist ein Jahr später. Es gab, es gab einen gewissen Herrn Raman. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Der spielt.
Jetzt wird's ein Hot Take.
Raman spielte ja, nachdem er bei uns war, für einen viel größeren Verein mit viel besseren Mitspielern, mit dem er dann abgestiegen ist. Und im Tausch gegen diesen Benito Raman wurden eine halbe Million Euro, meine ich, verrechnet.
Okay.
Und dann kam der großartige Bernard Tekpetay zu uns.
Okay, ich war nämlich gerade schon, also ich habe schon gedacht.
Hast du gesagt, ich mache Raman wäre der. Nein, da hätte ich doch
ein bisschen widersprochen.
Also nein, überhaupt gar nicht. Also okay. Benito Raman fand ich bis zu dieser unsäglichen Wechselposte tatsächlich ganz hervorragend. Mhm. Nein, Bernard Tekpetay kam vom FC Schalke 04 zu uns, 1920.
Mhm.
9 Spiele, kein Tor. Großartig. Also ich sag mal, da haben wir uns, das hat uns richtig weitergebracht. Und deswegen mein Platz Nummer 3.
Ja, interessant. Inzwischen spielt er ja in Bulgarien bei, ist das nicht sogar derselbe Club, bei dem auch
Tuchowski?
Ja, genau.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es tatsächlich bei Wikipedia, habe ich ein bisschen mir die Vita nochmal angeschaut, aber
Ich glaube, er spielt wieder besser und er war ja auch vor dem Transfer zu uns bei Paderborn, zumindest in der zweiten Liga, durchaus einer der herausragenden Spieler auf seiner Position. Aber ich kann das schon zustimmen. Das hat er bei uns nie so richtig abgerufen.
Nicht so richtig gezeigt.
Er ist aber auch nicht in meiner Liste. Also wir werden jetzt gleich schon zwei Unterschiede haben. Und vielleicht, wenn ich mit meinem Platz 3 komme, dann haben wir vielleicht schon einen Spieler. Und zwar ist das bei mir der Supertransfer Robert Kosic aus der Saison 96-97.
Der steht bei mir auf der Longlist. Ich habe ihn auch rausgeschrieben. Aber
Für damals die Rekordablöse von 1,2 Millionen Mark. Also umgerechnet jetzt, natürlich ohne den Inflationskram, bei ca. 625.000. Sollte der Stürmer sein, der uns zum Klassenerhalt schießt, Spoiler, war es nicht. Letztendlich 7 Spiele in der Bundesliga, sieben Ligaspiele davon, allerdings kein Tor in der Bundesliga, aber eins in der zweiten, das weiß ich noch, gegen die Stuttgarter Kickers. Da haben wir damals auswärts 4-2 gewonnen und er hat so einen von der Mauer oder Latte abgeprallten Freistoß über die Linie gedrückt.
Konnte nicht schnell genug weggehen.
Also die Art Tor, wo ich sage, ja, vielleicht, wenn ich an der Stelle gestanden hätte, hätte ich ihn auch gemacht. Hätte ich geschafft. So, dieser.
Wer weiß.
Ja, vorsichtig. Auf jeden Fall, er wurde danach dann noch verliehen an Austria Wien und Carl Zeiss Jena hat dort auch ebenfalls nichts gerissen. Und wenn man sich auch die Vita vorher anguckt, ich weiß nicht, auf welcher Basis dieser Spieler verpflichtet wurde, denn er hatte bis dahin in der ersten slowakischen Liga 4 Tore.
Oha.
Und die Idee, also da gehört viel Fantasie dazu, zu glauben, dass dieser Spieler in der Bundesliga aber dann uns helfen wird, den Klassenerhalt zu schaffen. Also
Wer waren damals die sportlichen Verantwortlichen, weißt du das?
Frank Mill hat ja dann in der Saison, nachdem er die Karriere beendet hat, 96, 97, so ein bisschen diese neu geschaffene Sportdirektorenposition übernommen. Aber da wurde auch schnell wieder entmachtet und dann wurde das ja alles so im Hintergrund, keine Ahnung, ob Alex Ristic den rangeschafft hatte oder Paul Jäger einen guten Kontakt hatte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es geht ja auch nicht danach, heute die Schuldigen zu suchen, obwohl wir das zumindest...
War eine reine Neugierfrage.
Bei meinem Platz 1 ist das sehr einfach, aber auf jeden Fall, dieser Spieler hat sehr viel Geld gekostet und war aus meiner Sicht überhaupt nicht geeignet überhaupt für den Profifußball. Also da, das war also wirklich, der konnte nichts. Ja, anders als mein Platz 2, aber ich
jetzt
glaube...
Platz 2, ich hatte meinen ja schon, Andrei Voronin.
Ach so, ja,
genau. In der Disco feiern gegangen, nachdem er gegen Hoffenheim nur für wenige Minuten eingesetzt wurde und sich einen Attest geholt hat vom Arzt. Und ich glaube, das letzte Fünkchen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, war dann, dass er irgendwie einem Fotografen den Stinkefinger gezeigt hat oder sowas. Also ich hatte, ich habe noch mal auf der Homepage von der Bild-Zeitung recherchiert und da wurden diese beiden Geschichten noch zu Andrei Voronin ausgegraben.
Sehr schön, aber ich kann den Bogen zu Platz 2 bei mir eigentlich sehr gut schließen, denn der Spieler kam eine Saison vor Robert Kosic zu uns und ist natürlich niemand Geringeres als Darko Panchev. Der wurde im Sommer 95 mit großem Brimborium verpflichtet. Warum? Weil er wirklich eine exzellente Vita aufwies, für damals 1 Million verpflichtet. Kam er von Inter Mailand, allein das lässt natürlich bei Fortuna Düsseldorf schon mal ein bisschen aufhorchen und hatte natürlich vor allem reüssiert bei Roter Stern Belgrad, mit denen er 91 den Europapokal der Landesmeister gewonnen hatte. Also wirklich ein Jahr bevor die Champions League startete, war er im Grunde Champions League Sieger, hat den goldenen Schuh Europas geholt, 90-91, war wirklich ein herausragender Spieler und ja, bei Fortuna stehen 14 Spiele und 2 Tore. 3 Pokalspiele, 1 Tor. Ich glaube sogar im Spiel gegen die Bayern, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und es war natürlich eine Riesenenttäuschung, weil ein Spieler mit dieser Vita, also er war jetzt kein Weltklasse-Mann, das wusste man, aber natürlich eigentlich ein internationaler Top-Stürmer. Und der hat halt bei uns gar nichts gerissen. Ein Stehgeiger vor dem Herrn, der hat nichts getan.
Ja. Das ist schon manchmal spannend, wie sowas dann passiert, ne? Also warum dann solche etablierten Fußballer auf einmal gar nicht mehr funktionieren. Das genau. Ist schon.
Also Darko Panchev, wirklich eine Riesenenttäuschung meiner ersten Fortuna-Zeit. Und Platz 2 hatten wir auch schon. Dann darfst du gerne mal Platz 1 machen. Ich habe so eine Vermutung, unser Platz 1 könnte derselbe Spieler sein. Aber
ja,
sag doch
also
mal.
Also es ist ein Spieler aus der jüngeren Vergangenheit.
Ja.
Aus der Saison 1920.
Ja.
Für 2,8 Millionen Euro bekommen mit einem 3-Jahres-Vertrag.
Super, der dann nochmal verlängert wurde aus Gründen.
13 Spiele, kein Tor. Wurde nach Belgien ausgeliehen, da in der ersten Saison 15 Spiele kein Tor. In der zweiten Saison keinen Einsatz mehr, nicht einmal ein Kaderplatz.
Ich möchte aber seine Ehre retten, dass er im DFB-Pokal in 5 Spielen 2 Tore für uns erzielt hat und einen Assist.
Ja, ist in Ordnung.
Und zwar einmal in diesem Pokalspiel, wo wir in die Verlängerung mussten. Ich bin jetzt leider nicht vorbereitet. Das war dann am Ende ein klarer Sieg. Aber weißt du noch, das war zu Erstliga-Zeiten. Wir mussten in die Verlängerung.
Ja, ich erinnere mich. Aber ich weiß nicht mehr,
genau. Und dann noch in Kaiserslautern.
Das reicht mir nächste Folge nach.
Ja, bestimmt. Auf jeden Fall, also im Pokal hat er 2 Tore gemacht und einen Assist rausgeholt, aber natürlich für das Geld, für die Erwartungshaltung, für die Kosten und er hat ja nicht nur sportlich enttäuscht, sondern der Typ war ja auch, also der war ja auch, ich sag jetzt mal, untragbar am Ende, ne?
Ja, der ist ja auch, ich hab ja einen Personal Trainer, ne? Und mit dem hat er dann einen Termin und da ist er nicht gekommen. Also alleine das zeigt ja schon alles, nein.
Das zeigt alles.
Das ist Side-Fact, aber wir reden natürlich über den großartigen Nana Ampoma.
Stimmt, den Namen sollten wir vielleicht auch, nennen, bevor die Leute denken, wir reden über Daniel Ginczek, ne? Nee, also es geht natürlich um Nana Ampoma, eine Riesenenttäuschung. Auch ein Fun-Fact, sein einziges Zweitligaspiel, das er unter Uwe Rösler am ersten Spieltag in Hamburg, übrigens Hamburg damals von Daniel Thun, trainiert, bestritt. Da ist er auch gleich vom Platz geflogen. Also es ist wirklich sensationell, was bei dem Spieler alles schief lief. Und auch da waren gelbe Scheine mit Krankmeldungen im Umlauf. Er wurde ja dann auch suspendiert im Verlaufe der Saison. Und Hat ein bisschen in der zweiten mal hier und da aufblitzen lassen, dass er zumindest in der vierten Liga kein schlechter ist. Aber ja, und wir haben eben mal kurz über Schuldige gesprochen. Hier müssen wir doch ganz klar Lutz Pfannenstiel blamen, dass diese Summe für Fortuna ausgegeben wurde und wir dann jetzt endlich, und es war wirklich kein Ende mit Schrecken, sondern es war ein Schrecken ohne Ende fast, dass wir diesen Spieler jetzt nun endlich nicht mehr auf der Gehaltsliste haben. Es gibt ja Spieler wie Pettersen, wo wir heute drüber gesprochen haben, wo wir menschlich sagen, oh, das tut uns wirklich leid, aber Nando Ampoma hat wirklich auf allen Ebenen enttäuscht. Von daher sind wir doch, glaube ich, alle froh, dass er nicht mehr bei uns unter Vertrag steht. Ja, ja,
allerdings.
Und ich glaube, das war unsere allererste Top 5. Mögen noch ganz viele folgen. Wir können ja noch am Ende nur jetzt so namentlich ganz kurz noch meine,
oh ja, gerne. Ich hätte meine noch, Longlist. Ich hätte noch fünf weitere.
Ja, ich auch. Sogar sechs. Ja, also, aber hau mal raus, aber ohne, dass wir die jetzt genau
beschreiben. Ja, sag einfach gut. Nur die Namen. Also ich hab hier so Hartherz, Bar und Böckle, aber wobei Böckle könnte mich ja vielleicht noch, das ist nicht doll genug. Also Robert Kosic habe ich auch drauf. Ich habe Gleb Panferov drauf.
Habe ich drüber nachgedacht,
97, 98.
Die Kampfwurst hieß er bei uns immer.
Genau. Kenan Şahin von Koblenz. Wellington 2010, 2011. Da haben wir Glück gehabt, sonst hätten wir noch 2,8 Millionen Kaufoptionen ziehen müssen, wenn wir aufgestiegen wären. Und Thiago Rockenbach,
auch 2010, ja, das 2011.
Das waren so die, ich habe mich, um es methodisch einmal zu erklären, ich habe mich quasi von unten nach oben in den Jahreszahlen hochgearbeitet und bin dann aber tatsächlich deutlich ab 15, 16 top, ne? Wobei Voronin 12, 13, das war schon klar, aber sagen wir mal, in der jüngeren Vergangenheit haben wir Dollar daneben gelegen als in der älteren anscheinend.
Genau. Ja, dann noch kurz so meine Namen. Da möchte ich unbedingt nennen Dustin Bomheuer.
Oh ja.
Ein toller Spieler. Und auch Christian Strohdiek sollte nicht unerwähnt bleiben bei den ganz großen Transferflops. Dann habe ich Dimitri Bulikin.
Da war ich mir nicht sicher, ob ich
ihn geliehen von Anderlecht damals, auch eine große Bulle. Enttäuschung nach unserem Aufstieg in die zweite Liga. Dann hier, um ein bisschen zu provozieren und sollten Schalker zuhören, Simon Terodde, großer Transferflop in der dritten Liga, natürlich ganz junger Mann zu dem damaligen Zeitpunkt, nicht der Spieler, der er heute ist, aber damals auch in 8 Spielen ein Tor, 2 Assists, das war nichts. Ja, und dann natürlich so Namen, die alle Fortuna schon mal gehört haben, Walter Otter, Anthony Roach, ne? Also so Dritt- und Viertliga.
Der Mann von Charlotte Roach, oder?
Ja, bestimmt. Die halt natürlich überhaupt nichts gerissen haben. Und einen Namen möchte ich ebenfalls noch erwähnen, und das ist Markus Marin. Warum Markus Marin? Weil er, glaube ich, einer der Spieler ist, die indirekt für die ganze Kölmel-Geschichte verantwortlich ist. Weil wir haben diesen Spieler zu Drittliga-Zeiten damals aus der zweiten Liga von St. Pauli geholt, sollte bei uns der große Fixpunkt im Sturm sein, haben ihn, glaube ich, mit Geld zugeworfen, das Fortuna nie hatte. Er hat dann in 33 Spielen 8 Tore erzielt, aber hat eigentlich nie einen Hehl draus gemacht, zumindest von der Körpersprache her, dass er hier eigentlich nur wegen der Finanzen ist. Und ich glaube, der war einer der Gründe, warum Fortuna auf dieses Darlehen damals angewiesen war in der darauffolgenden Saison, weil wir uns da komplett mit solchen Transfers übernommen hatten. Darum möchte ich also oder wollte ich und als allerletztes Markus Marin auch gerne noch nennen. Ja, und das war sie, unsere allererste Top 5. Und weil das so schön war, mache ich das Jingle nochmal zum Abschluss. Ja, und bevor wir dann jetzt, sag ich mal, den Ausblick, wie es jetzt weitergeht, machen, wollte ich einmal allgemein, also wir haben jetzt schon über die Transfers gesprochen und auch neue Spieler, aber noch vielleicht ein paar Worte zur Vorbereitung. Ja, bisher kann man sagen, also wir nehmen ja jetzt Sonntag nach dem Bochum-Spiel auf, das heißt, es wird jetzt keine weiteren Testspiele mehr geben, sondern die Vorbereitung auf das erste Heimspiel gegen Hertha nächsten Samstag läuft jetzt diese Woche an. Und ich sag jetzt mal einfach so, läuft doch ganz gut, oder?
Es läuft auf jeden Fall besser, als man hätte glauben können. Wir haben alles gewonnen, sogar das schwierige Spiel gegen Turu. Und, das war natürlich ein Scherz. Ich bin ganz zufrieden. Also, die, die Mannschaft ist in weiten Teilen eingespielt. Natürlich haben wir punktuell Qualität verloren und auch welche, die uns wehtut. Aber ich glaube, alles in allem sieht das schon echt ordentlich aus. Gerade das Spiel am Freitagabend gegen den VfL Bochum nochmal da reingerechnet. Ja, die haben uns mit den Standards in die ein oder andere schwierige Situation gebracht. Aber ansonsten hatte das grundsätzlich Hand und Fuß. Und ja, ich glaube, die ersten 15, 16 stehen. Und es bedarf jetzt halt einer weiteren punktuellen Verstärkung. Aber ich bin nicht komplett in Tränen aufgelöst, wenn ich jetzt daran denke, dass wir Samstagabend 20.30 Uhr ein erstes Ligaspiel haben. Also ich glaube, da können wir durchaus ordentlich bestehen. Also da gucken wir gleich auch nochmal drauf, auf das Spiel gegen die Hertha. Aber ich sag mal, die Vorbereitung stimmt mich grundsätzlich positiv.
Ja, also genau, ich denke, wir sind ungeschlagen durch unsere Vorbereitung durchgekommen. Wir haben ja auch das Turnier in Osnabrück gewonnen. Das ist tatsächlich das einzige Vorbereitungsspiel gegen Osnabrück in 45 Minuten, wo wir nur 1-1 gespielt haben, das wir nicht gewonnen haben. Und wir hatten eben zum Beispiel mit Slovan Liberec ja zumindest eine Mannschaft, die schon Champions League gespielt hatte, dabei. Und ich glaube, mit Akademia Puskas zumindest auch ein Team, das zuletzt, ich glaube, Vierter war in Ungarn, mit dem VfL Bochum einen Erstligisten, zumindest noch, Grüße, und so, dass wir also wirklich sagen können, gegen kompetente Gegner, Tuchel lassen wir jetzt da mal außen vor, haben wir sehr gut ausgesehen. Wie du sagst, die Mannschaft ist eingespielt, das merkt man, und das ist ein großer Vorteil, dass unsere Stammelf im Großen und Ganzen eigentlich steht. Es gibt so Positionskämpfe, also wer wird der zweite Innenverteidiger neben Hoffmann und wer wird vielleicht im Sturm beginnen, aber die Außenbahnen stellen sich natürlich gerade von selbst auf. Und wie du sagst, ich glaube, das ist jedem bewusst, da müssen wir in der Breite des Kaders, brauchen wir jetzt noch jemanden, also offensiv auf jeden Fall. Insbesondere fehlt uns da ein Linksfuß, übrigens schon länger, aber das ist halt auch nicht so einfach, die gibt es da nicht wie Sand am Meer. Auch ein gewisses Tempo auf den offensiven Außenbahnen würde uns mit Sicherheit gut tun. Aber da muss man dann sagen, ja, da brauchen wir eben jetzt genau diese Geduld, dass wir halt jetzt bis Ende des Transferfensters vielleicht sich da Möglichkeiten auftun, die es bisher nicht gegeben hat, und dass man diese Spieler dazu holt. Und da bin ich nämlich der Meinung, dass man eben nicht diese Spieler dann zwingend schon im Trainingslager da hätten. Also natürlich ist das toll, wenn man den Kader am ersten Spieltag beziehungsweise beim Trainingslager oder mit Beginn der Vorbereitung zusammen hat. Aber aus den heute schon genannten Gründen ist das bei Fortuna so nicht einfach möglich. Und es wäre halt einfach toll gewesen natürlich. Aber realistisch ist, dass solche Spieler halt später dazu stoßen. Aber da die Stammelf prinzipiell eingespielt ist, ist es gar nicht notwendig, dass diese Spieler jetzt diese 8 bis 10 Trainingseinheiten, die man zum Beispiel im Trainingslager hatten, auch alle mitmachen, um integriert zu werden. Das lässt sich, gerade wenn es um Spieler geht, die in der Breite verstärken sollen, lässt sich auch während der Saison machen. Sodass ich finde das Thema mit Eingespieltheit, also Eingespieltheit über die Saisonvorbereitung, ich finde es persönlich sowieso übertrieben. Eingespieltheit sehen wir jetzt nach einer Saison, die diese Mannschaft in dieser Konstellation mehr oder weniger zusammengespielt hat. Da sehen wir jetzt, dass Automatismen da sind, ne, gegen Bochum, sowohl defensiv als auch offensive Abläufe. Und das ist auch in unserem Spiel durchaus so gewollt, dass wir da im Prinzip, wir spielen nicht so einen extremen Stil wie Hamburg oder Paderborn, die sehr offensiv sind, mit entsprechenden Defensivschwächen, oder eben umgekehrt, wie jetzt letzte Saison Darmstadt oder Heidenheim, die eher aus einer massiven Defensive kamen, und dann vorne hat Kleindienst geholfen oder ein Standard bei Darmstadt. Das ist nicht unser Stil. Unser Stil ist tatsächlich ein sehr ausgeglichenes Prinzip, weil das ja auch hier und da durchaus mal vorgehalten wird, was hat eigentlich Fortuna Düsseldorf für einen Spielstil. Ja, das ist halt nicht durch so Extreme erkennbar, dass wir ein extremes Forechecking haben, dass wir extrem nur über die Außen kommen, wie es übrigens unter Preußer der Fall war, aber das war halt auch nicht erfolgreich. Sondern bei uns ist es ausgeglichen. Ne? Wir nutzen die Außen, wir nutzen die Zentrale, wir gehen ab bestimmten Bereichen vorne drauf etc., ohne das jetzt zu tief zu verfolgen. Aber da ist was erkennbar aus meiner Sicht. Ich war sehr angetan mit der Leistung jetzt gegen Bochum. Wir dürfen aber nicht vergessen, Das ist wirklich eine Binsenweisheit als Fußballfan und wir haben jetzt doch die eine oder andere Vorbereitung mitgemacht. Am Ende zählt das alles nicht. Am Ende zählt nur die Liga. Und so schön gute Vorbereitungsergebnisse sind, es kommt wirklich nur auf Samstag an und dann ist das alles für die Katz. Genauso wie letzte Saison zum Beispiel, nämlich im letzten Vorbereitungsspiel, das 1:5 gegen Enskede, genauso irrelevant war, weil es letztendlich wurde dann am ersten Spieltag in Magdeburg gewonnen. Und von daher, wir dürfen, glaube ich, alle, zumindest was die sportliche Leistungsfähigkeit unserer Stammelf betrifft, dürfen wir, glaube ich, positiv gestimmt sein. Da deutet sich was an. Es kommt aber natürlich auf jeden Fall die Saison darauf an, dass wir hoffentlich nicht so viele Verletzte haben wie letzte Saison, wobei sich in der Leistungsdiagnostik ja scheinbar was getan hat. Und es ist ja durchaus auffällig, dass wir in der Vorbereitung jetzt sehr gut durchkommen. Das war die letzten Jahre nicht immer so. Aber wir müssen weiter darauf hoffen, dass wir nicht so viele Verletzte haben und dass wir aber dann auch gleichzeitig natürlich noch den einen oder anderen Spieler in der Breite dazu bekommen, dass wir für den Fall von Verletzten, von Sperren etc. dann auch noch nachlegen können. Das ist auf jeden Fall nötig, sonst wird es sicherlich schwer, da oben wirklich ein gutes Wort mitreden zu können. Und wenn ich
ja, das hat uns ja letztes Jahr schon das Genick gebrochen. Ne? Also
in der Hinrunde, ja.
Genau, in der Hinrunde, wenn man sich da angeguckt hat, da hatten wir dann Verletzungsausfälle und ja, dann willst du vielleicht als Trainer irgendwann in der 60. bis 70. Minute irgendwie nochmal wechseln, um einen Impuls zu geben. Aber du kannst es gar nicht so richtig. Dann hast du da halt die jungen Leute auf der Bank sitzen, die dann in den 40-plus-Nummernkreisen unterwegs sind. Ja, das ist natürlich also nichts gegen einen Bunky, aber ob der dann halt der Richtige ist, um so ein Spiel nochmal rumzureißen, um vielleicht tatsächlich nochmal einen richtig krassen neuen Impuls zu geben, das ist dann schwierig. Und deswegen, ja, alles das, was du sagst, Thorsten, hoffentlich weniger Verletzte, hoffentlich Kaderbreite noch schaffen. Und ich bin nicht ganz unzuversichtlich, um es mal so zu sagen.
Genau, aber natürlich, sage ich mal, die provokante Frage im Raum, ist Fortuna Düsseldorf ein Aufstiegskandidat? Die würde ich mit Jein beantworten. Wenn man sich jetzt rein, sage ich mal, nur die Papierform anguckt, den Kader, aus meiner Sicht sind da Schalke und der HSV die favorisierten Teams, die also auch schon in der Breite ihrer Kader sehr gut aufgestellt sind. Die hatten allerdings natürlich auch die finanziellen Voraussetzungen. Schalke hat einige sehr wertvolle Spieler verkauft, hatte fast 10 Millionen an Transfereinnahmen. Da ist man natürlich deutlich flexibler als wir jetzt mit unseren 2 Millionen, die wir auch erst spät für Clara bekommen haben. Ja, und der HSV hat sich wieder einmal Geld bei Kühne gepumpt, 30 Millionen. Ich weiß gar nicht, wie viele Anteile Kühne an diesem Verein offen und dann noch geheim eigentlich besitzt. Ich glaube, den HSV-Leuten ist es inzwischen auch, die sind da so schmerzfrei, das ist denen komplett egal. Aber man sieht es ja daran, was die jetzt da auch an, also da heißt es eben auch, dass sie ja das Geld für Karbovnik womöglich einfach auf den Tisch legen, was Fortuna nicht konnte und wollte. So, da haben wir natürlich dann wenig Chancen. Aber bei diesen Clubs ist ja immer der Punkt, der HSV ganz besonders, aber auch Schalke, sie haben die Neigung, sich vor allem selbst zu schlagen. Der HSV wird also vermutlich am Ende wieder Dritter und nicht Erster oder Zweiter. Und dann schauen wir mal, wie die Relegation läuft. Und Schalke kann sich, also ich würde, also es ist jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben, aber Schalke kann sich fast nur selber stoppen. Also sollte Schalke da durch irgendwelche Probleme und Skandälchen es dann sportlich nicht schaffen, die Leute aufs Feld zu bringen, dann könnte es da schwierig werden. Tja, aber und das ist vielleicht ja auch ein schöner Bogen zu unserem ersten Gegner. Dann ist da ja noch so die Hertha. Also oder vielleicht, um den Punkt zu Fortuna abzuschließen, die Hertha sehe ich nicht als so einen Top-Kandidaten, weil da doch noch sehr viel im Umbruch ist. Aber über die reden wir jetzt auch gleich. Ich sehe uns halt so ein bisschen auf Augenhöhe mit Teams wie St. Pauli natürlich, die jetzt die überragende Rückrunde hatten. Vielleicht auch Karlsruhe, muss man ein bisschen abwarten. Stindl ist natürlich schon Brett als Transfer, aber sie haben auch Mikkel Kaufmann im Sturm verloren. Auch ein paar andere Leute, die gekauft wurden. Muss man mal schauen. Aber die könnte ich mir als so ein bisschen Geheimfavorit vorstellen. Holstein Kiel hat einen großen Umbruch, hat ein paar ganz gute Leute hinterhergeholt. Da ist dann immer noch Hannover, die sicherlich ein sportlich auffälligen Transfer mit Halstenberg gemacht haben, der ja immerhin zuletzt noch Nationalspieler war. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das ein Spieler ist, der in dieser Liga seinen Stempel aufdrücken wird. Das wird man dann mal sehen. Und Hannover gehört natürlich auch zu diesen Clubs, die sich vor allem selber schlagen. Von daher muss man da abwarten. Und in dieser Phalanx dieser Teams, die dahinter kommen, also nach Schalke und dem HSV, die rein vom Kader her ein bisschen höher anzusiedeln sind aus meiner Sicht, da sehe ich uns auch. Und da kommt es dann eben drauf an, kommen wir mit wenig Verletzungen durch, können wir den Kader in der Breite noch so aufstellen, dass wir eine Chance haben, oder kommen wir gar im positiven Sinne in den Lauf, wie ihn dann Heidenheim und Darmstadt letzte Saison hatten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir oben ein Wörtchen mitreden. Es kann aber auch natürlich, wenn es ein bisschen durchwachsen läuft, kann es auch eben sein, dass wir wie letzte Saison immer so ein bisschen dahinter landen. Das wäre so meine Prognose, was ich nicht sehe, auch nicht mit größerem Verletzungspech, dass wir uns dann wirklich ganz unten einsortieren. Dafür ist die Mannschaft prinzipiell zu eingespielt, da ist zu viel Qualität auf allen Positionen. Das sehe ich aktuell nicht. Plus der Trainer ist jetzt auch eine Weile da. Auch das ist eingespielt. Da ist sehr viel Konstanz tatsächlich bei Fortuna. Zuletzt auch auf den Positionen dahinter jetzt seit anderthalb Jahren. Das darf man nicht unterschätzen. Und das ist etwas, was wir auch teilweise Vereinen wie Schalke oder dem HSV zum Beispiel voraus haben. So dass ich auch schließen würde mit, ja, ich glaube, man darf zuversichtlich sein. Wir sind nicht der Top-Favorit, aber die Rolle so als Jäger dahinter, die kann ja auch interessant sein. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja auch so einen richtig schönen Lauf, wie beim letzten Aufstieg. Alle 6 Jahre steigt die Fortuna ja statistisch auf. Und dann schauen wir ja mal, was das so gehen kann. Ja, ich hatte es aber schon gerade gesagt, unser nächster Gegner Hertha, bevor wir zu der kommen, wollte ich noch ein Wort, weil das ist im Prinzip so dein Steckenpferd, also darfst du dich da auch gerne mal dazu äußern, bevor ich hier weiter monologisiere. Was sagst du denn zu unserem neuen Trikotsatz? Sind dir jetzt alle 3 Trikots bekannt?
Ja, also ich bin jetzt so 2/3 zufrieden. Jetzt darf jeder überlegen, welches ist wohl das eine Trikot, was er nicht so super findet.
Ich weiß es.
Es ist natürlich das Auswärtstrikot. Das weiße Auswärtstrikot ist einfach mega langweilig. Ich weiß ja von dir, dass du weiße Trikots sowieso nicht magst. Ich habe in meiner Trikotsammlung das ein oder andere weiße Trikot auch drin, aber ich kaufe sie zumeist tatsächlich gegen Ende der Saison, wenn sie dann im Sale sind, weil ich den stolzen Preis von 89,95 € plus eventuell noch Flockkosten trotz der 10% Rabatt, die es für Mitglieder gibt, dann für das Leibchen jetzt wirklich nicht auf den Tisch legen würde. Ganz anders die anderen beiden Trikots. Das rot-weiß gestreifte Heimtrikot könnte für meinen Geschmack tatsächlich noch ein bisschen enger gestreift sein. Ich liebe ja mein 95-96 rot-weiß quergestreiftes Diebels-Trikot von Umbro. Das war auch mein allererstes Fortuna-Trikot, was ich mir damals gekauft habe. Damals noch mit der Nummer 99 und meinem persönlichen Nachnamen hinten drauf. Und vielleicht zeige ich das auch irgendwann mal. Da sind eine ganze Menge Unterschriften drauf. Unter anderem auch lustigerweise von so Menschen wie Campino. Aber auch der damaligen Busfahrerin von Fortuna Düsseldorf. Wie hieß sie noch? Lotti, glaube ich, oder so ähnlich.
Ja, ja, ich weiß. Die hat uns Düsseldorfer Schulkinder immer vom Schwimmen abgeholt.
Ja, sie muss ein Ausbund an Freundlichkeit gewesen sein, ja, wenn man das so.
Zu Kindern so war sie nicht so nett. Ich glaube, das hat sie doch nicht so gefreut, dieser Job. Aber ja.
Aber wie gesagt, das wäre, ich hätte es gerne etwas enger gestreift gehabt. Das fand ich damals echt schick. Und es gibt einem so ein bisschen FC Bayern-Vibes. Die hatten mal so ein ähnliches Heimtrikot. Ich habe aber, glaube ich, nur so eine halbe Stunde ungefähr damit gefremdelt so ein bisschen und fand auch jetzt im ersten Einsatz gegen Bochum, das hat mir schon gut gefallen, das Mannschaftsposter sieht ordentlich aus mit diesen Trikots, also das wird zu 100% in meiner Sammlung landen.
Ja, in meiner ist es bereits, das kann ich an dieser Stelle
Oh,
sagen. Ich besitze
na,
es
ich werde das
bereits.
erst übermorgen tun können, wenn ich in meiner Mittagspause dann mal zum Fanshop gehe.
Es ist auf jeden Fall, ich finde es auch definitiv gelungen. Es ist ein schönes Trikot, ist jetzt nicht Weltklasse und das beste Trikot aller Zeiten. Wie du schon sagtest, das weiße Auswärtstrikot finde ich schlicht langweilig. Ich finde es jetzt auch keine Katastrophe, aber gibt mir ehrlich gesagt jetzt nicht sonderlich viel. Ja, und dann haben wir ja noch das Ausweichtrikot, was gestern auf der Kirmes
Auf
präsentiert wurde.
Kürbis.
Ich sage jetzt mal provokant, so blau wie der HSV.
Nee, der HSV hat ein anderes Blau.
Ja,
Aber
ich finde es ich glaube, den Auswärtstrikots des HSVs ein bisschen ähnlich, aber having said this, ich finde es ganz okay.
ich finde es auch ganz schick. Also ich mag tatsächlich die Ausweichtrikots ganz gerne. Da habe ich auch das ein oder andere auch. Also sei es dieses Dunkelgrün mit Jakonan oder ich habe auch so ein ganz grünes. Damals gab es mal so Laubfroschgrün, noch schön mit so einem Lamberts-Print, der sich ablöst mittlerweile.
Herrlich, herrlich, ja.
Ja, oder so ein Neongelbes mit grünen Applikationen und sowas. Also ich mag es tatsächlich da auch bunt und wir hatten ja vor einigen Jahren schon mal so ein dunkelblaues Auswärtstrikot
Ja.
in so einer Jeans-Optik. Das habt ihr mir damals zum Geburtstag geschenkt
Okay.
und wir gewannen direkt, als ich dieses Trikot trug, auf meiner Geburtstagsfeier unser Spiel im DFB-Pokal. Also das war direkt ein gutes Omen, sodass ich denke, dass ja. Mir gefällt es. Es ist natürlich, jetzt kommt wieder der Rant, dass gerade Uhlsport in der Vergangenheit sich natürlich sehr viel individueller uns gegenüber gezeigt hat. Wir sind halt einer von vielen bei Adidas. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber
Wir
ich.
haben aber ein Stadtwappen im Kragen, habe ich gesehen, hinten. Das
Oh.
blaue Trikot hat ein Stadtwappen hinten im Kragen.
Aber geflockt oder eingedruckt? Oder ist
Ne,
es.
ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, ne? Ich weiß
Ah,
ich
okay,
nicht.
ich werd mir das angucken. Aber ich mag es, es wird auch auf kurz oder lang in meiner Sammlung landen. Sollen wir was zu den Rückennummern sagen, die wir nehmen werden oder die du genommen hast? Ist das
Ja,
vielleicht was für
dazu
hier?
kann
Ist das
ich.
was für hier?
Das ist gerne was für hier. Ich fühle mich übrigens absolut bestätigt in dem Spieler, den ich genommen habe. Er hat nämlich am Freitag gleich groß aufgespielt. Und dann kannst du ja mal raten, welcher Spieler es ist.
Ja, da brauche ich nicht raten. Ich weiß ja, wen du nehmen wolltest.
Okay.
Ich glaube, du hast die Nummer 10 auf deinem Rücken. Ist das korrekt,
Das
Thorsten?
ist leider falsch. Ich bin mit der Prämisse in den Fanshop gegangen, weil ich weiß, dass manchmal nicht alle Nummern vorhanden sind. Und ich finde es, wenn ich nicht explizit mich für einen Spieler entscheide, manchmal nervig hinterher zu rennen, dass vielleicht im anderen Fanshop diese Nummer noch vorhanden ist. Weshalb ich weil die Spieler so ein bisschen gleich auf waren bei mir, mit im Prinzip so ein Set an Spielern im Kopf in Reihenfolge gegangen bin. Okay, wenn es den nicht gibt, dann nehme ich den. Meine erste Wahl wäre gewesen, weil ich den Spieler, da reden wir jetzt heute nicht darüber, aber nicht so kritisch sehe wie viele, nämlich André Hoffmann, von dem ich noch nie ein Trikot hatte. Aber er war leider nicht vorhanden im Fanshop, weshalb ich auf meine Wahl Nummer 2 umschwenkte und die spielte am Freitag groß auf. Welcher Spieler war meiner Meinung nach der Spieler des Spiels? Was würdest du sagen?
Boah, jetzt muss ich ja hier online offenbaren, dass ich das Spiel, weil ich im Urlaub war und gleichzeitig meine Koffer packen musste, nicht 90 Minuten mit vollem Umfang und voller Aufmerksamkeit
Also Ioa war
gesehen
ziemlich
habe.
überragend. Also für mich bester Mann
Ah,
auf dem
okay.
Platz. Und es ist Emanuel Ioa, der echte Düsseldorfer Jung.
Ja, ich verstehe das. Ich habe ein Iora-Trikot sogar signiert. Ich habe auch ein Hoffmann-Trikot sogar signiert und gewidmet. Insofern bin ich bei beiden, bin ich total bei dir. Ich glaube, ich werde nur, um unsere Sitznachbarn in der Arena zu ärgern, werde ich ein Felix-Klaus-Trikot mir machen. Ich glaube, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das Heim- oder das Ausweichtrikot mit Felix Klaus mache. Da werde ich jetzt sagen wir, bis Dienstagmittag noch in mich gehen und darüber brüten. Aber okay,
Genau.
das reichen wir dann nächste Folge nach.
Ganz genau. Ja, Dienstagmittag in etwa dürfte auch die Vorbereitung auf den nächsten Gegner losgehen. Wow, was für eine Überleitung. Ne? Sensationell hier.
Wahnsinn.
Hertha BSC Berlin, ich denke, jeder weiß es hier und ist letzte Saison, sag ich mal, mit Pauken und Trompeten aus der Bundesliga abgestiegen. Im Prinzip aber völlig zu Recht, schon die Saison davor. Waren sie in der Relegation, hatten lediglich das Glück, dass sie gegen den HSV spielen mussten und sind deshalb nochmal drin geblieben. Und ja, all das schöne Geld hat zu nichts geführt. Ich kann das hier nicht verbergen, dass wir natürlich als Düsseldorfer eine gewisse Historie mit der Hertha verbinden. Ich erinnere nur an die Jahreszahl 2012 und die Relegation, weshalb man uns die Häme vielleicht ein bisschen nachsehen mag, die wir für Hertha BSCs Misserfolge empfinden. Ich glaube, es gibt wenig Hertha-Sympathisanten in Düsseldorf seit diesen Spielen damals. Ja, und die Hertha ist also vollkommen verdient sportlich abgestiegen, hat in den letzten Jahren 380 Investmentmillionen erst von Lars Windhorst verbraten. Jetzt hat ein neuer Investor übernommen, ich glaube 777 irgendwas. Zum Glück.
Genau so.
Genau. Zum Glück sind 777
irgendwas.
Ja,
das kommen ist, Sie zu uns.
Genau. Ja, zum Glück sind wir ja in Düsseldorf noch nicht so tief im Investoren-Game drin. Das ist auch ganz gut so als eingetragener Verein. Das ist auch glücklicherweise nicht so einfach bei uns. Und da ja, versucht man sich jetzt natürlich vor allem zu stabilisieren, was zur Folge hat, dass man jetzt diesen Sommer natürlich auch enorm im Kader ausblutet und im Grunde, was man so hört, auch ein Transferplus erzielen muss als Lizenzauflage diese Saison. Weshalb es dann auch nicht auffällig oder beziehungsweise durchaus auffällig ist, dass man außer für den Torwart Marius Gersbeck, zu dem wir gleich nochmal gesondert kommen,
einer von 6 Torhütern aktuell im Kader.
Richtig. Überhaupt keine Ablösen bezahlt hat. Schlicht und ergreifend, weil man eben Geld sparen muss nach wie vor. Und im Gegenzug einige Spieler schon losgeworden ist. Zum Beispiel ein Spieler wie Toussaint, der direkt zum Konkurrenten in Berlin zur Union gegangen ist. Das dürfte auch geschmerzt haben. Also Hertha-Fans bleibt, so viel Mitgefühl hat man vielleicht doch, bleibt aktuell wirklich sehr wenig erspart. Aber man hat halt auch noch Spieler im Kader wie Dodi Lukebakio oder sowas, der auch definitiv verkauft werden soll, weil er natürlich auch viel kostet und, glaube ich, ein relativ exorbitantes Gehalt dort bekommt, der aber prinzipiell noch im Kader steht. Ich glaube aber nicht, dass es ein Wiedersehen mit ihm am Samstag gehen wird, weil die Spieler...
Ja, das wäre mir ganz lieb, wenn wir das nicht so hätten. Ne? Also,
genau, weil
habe ich echt ein bisschen Angst.
Nein, weil er hat an der Vorbereitung überhaupt nicht teilgenommen, war nicht im Trainingslager, nicht bei den Testspielen, wahrscheinlich auch war aus Angst, dass er sich verletzen könnte und der Transferwert dadurch nachhaltig gestört wird. Und ich sehe es aktuell nicht passieren, dass diese Spieler wie er oder auch andere Spieler, die abgegeben werden sollen, da auflaufen werden. Man hat natürlich auch ein bisschen was verpflichtet. Über Marius Gersbeck, den Torhüter, habe ich gerade schon gesprochen, kam für 300.000 vom Karlsruher SC, gehörte da eigentlich immer zu einem der stabilen Zweitligatorhüter und ist aber härter jung, also kommt aus der Jugend und ist dahin jetzt zurückgekehrt und sollte der neue Führungsspieler im Tor sein, weil der letztjährige Stammkeeper Christensen eigentlich verkauft werden soll. Das ist allerdings noch nicht passiert bis zu diesem Zeitpunkt. Aber die Idee war sicher, dass Gersbeck da übernimmt und jetzt ereignete sich aber im Trainingslager bei Hertha doch eine unangenehme Sache, nämlich dass an einem Abend, an dem die Spieler keinen Ausgang hatten, der gute Herr Gersbeck wohl auch mit Mitarbeitern von Hertha trotzdem das
doch
Team
Ausgang gemacht hat.
Das Teamhotel verließ, da kam es wohl in irgendeiner Bar zu einer Schlägerei und er hat jemanden wirklich ohnmächtig geprügelt und so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Heißt also, dass vollkommen zu Recht dieser Spieler erstmal suspendiert wurde, im Grunde nicht mehr tragbar ist und der Kicker schiebt, glaube ich, vor dem Scherbenhaufen seiner Karriere steht und das ist auch eigentlich ja, ganz korrekt so formuliert, so dass der, also es würde mich enorm wundern, wenn er gegen Fortuna im Tor stehen wird. Im Gegenzug kann man aber davon ausgehen, auch mit Blick auf das letzte Testspiel von Hertha, das sie gegen Standard Lüttich ein 1:1 bestritten, dass der letztjährige Stammkeeper Christensen, der noch unter Vertrag steht, wahrscheinlich gegen uns das Tor hütet und nicht der Nachwuchsmann Bjarke Ernst. Der aber womöglich, sollte Christensen verkauft werden, diese Saison dann noch stärker zum Zuge kommt. Aber da könnte es eben sein, dass der alte Stammkeeper zumindest gegen uns auch der aktuelle sein wird. Und ansonsten hat man natürlich einen Transfer, den man aus der zweiten Liga auch gut kennt, getätigt, nämlich Fabian Reese von Holstein Kiel geholt, sehr schneller Linksaußen, der ja auch schon der Fortuna das ein oder andere Problem in den Spielen gemacht hat. Das ist sicherlich ein Spieler, der gegen uns auflaufen wird und den man im Auge haben muss. Und dann gibt es natürlich ein paar Leute, die verblieben sind auch. Noch ein Transfer.
Ismail Preveljak. Den fand ich ganz beachtlich tatsächlich, so zumindest was die Stats angeht.
Genau, ein bosnischer Nationalstürmer kommt jetzt aus Eupen, wo er ganz ordentlich getroffen hat, wird sicherlich in dieser Saison dann im Sturm zusammen mit Niederlechner auflaufen, oder beziehungsweise also wird sich da um die Sturmplätze duellieren. Niederlechner kennt man natürlich ja auch noch aus der Augsburger Zeit, da hatte auch der Fortuna hier und da mal Probleme gemacht in der Offensive. Ich wollte aber noch auf einen anderen Transfer hinweisen, nämlich auf Toni Leistner, den langjährigen Union Berlin Verteidiger, der nun für die Hertha aufläuft und natürlich vollkommen nachvollziehbar für sehr viel kontroverse Meinung in Kreisen der Hertha-Fans gesorgt hat, weil er natürlich als Unioner gilt. Und wie ich schon sagte, den Fans dort bleibt diese Saison wirklich wenig erspart. Wahrscheinlich wird er, wenn man sich auch die Aufstellung vom letzten Testspiel so anguckt, zusammen mit Kempf die Innenverteidigung bildet. Kempf eigentlich auch einer der Abschiedskandidaten, der gehen möchte. Und auch sonst haben sie da in der Abwehr durchaus kompetentes Personal mit Cefoik und Jeremy Duciak, der früher beim HSV und zuletzt in Fürth war. Im zentralen Mittelfeld sieht das etwas dünner aus. Da ist einer aus der Dardai-Sippe. Ich glaube, es ist Marton oder so. Ich weiß nicht, wie viele fußballspielende Söhne Dardai hat.
Drei, glaube ich.
Ja, ich glaube, er hat drei.
Bonze.
Und den dritten Dardai wollen sie, glaube ich, aus Ungarn zurückholen.
Ja, genau, richtig. Ja,
Genau, und also das sind natürlich Spieler, die sind durchaus zu beachten, aber die werden uns jetzt vielleicht auch keine schlaflosen Nächte dort machen. Und dann haben wir noch Marco Richter, ehemaliger deutscher U21-Nationalspieler als Offensivkraft. Das sind schon kompetente Leute, aber das ist letztendlich eine runderneuerte Mannschaft, nicht mit zwingend drastisch mehr Qualität als die Fortuna, sodass man aus meiner Sicht durchaus hoffnungsvoll in dieses erste Heimspiel gehen darf, dass man da halt also auf einen Gegner trifft, der vielleicht noch nicht ganz sein absolutes Leistungsniveau und vielleicht auch vor allem nicht seine absolute Kaderkonstellation fertig hat. Von daher eigentlich vielleicht ein guter Zeitpunkt, um gegen Hertha zu spielen. Zumal wir zu Hause auch gut sind, ja.
Das auch, und das war tatsächlich am Anfang so ein bisschen meine Sorge, ja, dass wir, wenn wir früh gegen die Hertha spielen, dann eben diese Transfers noch nicht getätigt sind, die weggehen müssen und ob sie die vielleicht spielen lassen. Da haben wir ja in den vergangenen Jahren auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht bei frühen Spielen gegen abgestiegene Teams. Werder Bremen fällt mir da so spontan ein, aber das sieht ja jetzt ganz gut aus. Vielleicht aus persönlichem Interesse oder was glaubst du, was passiert mit Schwolo, seit er aus Freiburg weg ist, nie wieder so richtig an seine Top-Leistung anknüpfen konnte. Ich kenne seinen Vater etwas entfernter aus einem beruflichen Kontext, deswegen bin ich da immer so ein bisschen interessiert. Und er ist halt einer der sechs, ziehen wir mal Gersbeck ab, fünf Torhüter, die aktuell der Kicker auflistet als Kaderspieler, als Torhüter bei der Hertha. Was meinst du, was passiert mit ihm? Also ich sag mal, das Schalke-Kapitel ist ja jetzt auch nicht nur positiv zu Ende gegangen. Was glaubst du?
Also Schwolo soll abgegeben werden. Das ist die Prämisse bei der Hertha. Also er ist definitiv nicht eingeplant als Keeper für die neue Saison. Ich glaube auch aus finanziellen Gründen. Ich kann mir vorstellen, dass Schwolo, der ja damals durchaus umworben war, bevor er zu Hertha gegangen ist, durchaus ein ordentliches Salär bekommt, das in der zweiten Liga, gerade wenn man sparen muss wie die Hertha, nicht so gut vermittelbar ist. Von daher glaube ich nicht, dass er sportlich die Saison irgendeine Rolle spielt und die Hertha eher zusieht, ihn loszuwerden oder den Vertrag Vertrag aufzulösen. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass auch nicht gegen uns oder so, dass er da dabei sein wird. Ja, aber ich glaube, wir sind guter Dinge. Ich denke, die Vorbereitung lässt auch durchaus hoffen. Wir sind uns hoffentlich alle ja einig, dass am Kader noch ein bisschen was gemacht werden muss. Aber ihr habt unseren Standpunkt heute gehört. Wir sehen es vielleicht nicht ganz so hochdramatisch wie der ein oder andere Nutzer bei Twitter, dass wir da, sag ich mal, mit wehenden Fahnen vor die Wand fahren. Das Gefühl habe ich aktuell nicht. Tja, da wollten wir eine Stunde, die erste Folge mal so locker flockig quatschen, aber wir hatten natürlich viel zu viel Programm. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir natürlich, also keine Sorge, wir werden jetzt nicht jede Woche hier 2 Stunden quatschen, aber in der ersten Folge zur Begrüßung, um uns mal kennenzulernen und natürlich, weil diesen Sommer ja auch einiges passiert ist, da gab es mal ein bisschen mehr zu bereden. Das dürfte in den nächsten Folgen, die idealerweise wöchentlich dann nach den Spielen jeweils erscheinen, dürfte das ein bisschen kompakter werden. Da werden wir euch jetzt nicht immer mit 2 Stunden versorgen. Aber ja. Das Ziel ist auf jeden Fall, idealerweise nach jedem Fortuna-Spiel eine kleine Folge zu liefern und uns zu äußern, wie so unsere Eindrücke vor Ort waren. Am Ende wäre es, glaube ich, noch sinnvoll, wenn wir vielleicht ein bisschen was zu unseren Orten, wie man uns vielleicht erreichen und kontaktieren kann, nennen, wenn ihr das möchtet. Also wenn ihr Feedback habt für diesen Podcast, lasst das gerne hören. Natürlich nur Nettes und nur Lob, auf gar keinen Fall Kritik. Nein, für sachliche Kritik sind wir natürlich auch sehr gerne zu haben. Wir haben schon eine Instagram-Seite, die findet ihr unter Gebrabbel Rot-Weiß, also so wie der Podcast heißt, nur mit Doppel-S, weil Instagram halt das deutsche SZ nicht mag als Namen. Und ihr könnt aber auch meinen Account persönlich, den könnt ihr auch suchen, da findet ihr mich auf Instagram unter TheRealMatt mit Kartoffel. So, wer das richtig eingibt in die Suchzeile, der hat es auch verdient, mir zu folgen. Und bei Twitter.
Das ist doch, glaube ich, auch verlinkt auf der Gebrabbel-Rot-Weiß-Seite, oder? Haben wir uns als Hosts verlinkt?
Ja, das weiß ich alles noch nicht. Also das wächst ja jetzt gerade alles noch. Also wir bitten danach zu sehen, wenn noch nicht alles da top of the arts ist. Wir werden uns die nächsten Wochen daran auf jeden Fall begegnen. Und ja, wenn ihr mir auf Twitter folgen oder einfach schreiben möchtet oder uns, auch da haben wir eine Seite eingerichtet für den Podcast. Das ist Gebrabbel-RW. Wir wollten es nicht alles ausschreiben und wenn ihr mich bei Twitter sucht, dann findet ihr mich unter Matt_M. Matt_M.
Ja, dann werde ich auch gerne noch meine Handles hier in den Äther posaunen. Insta ist @cocktailkönig1908 und der König schreibt sich bitte mit OE. Und bei Twitter findet ihr mich unter @cocktailkönig. Und falls euch das Logo zu unserem schönen Podcast gut gefallen hat, das ist von meiner Schwester, die ich hiermit ganz herzlich grüße.
Ja, hallo Aline. Genau, ja, dann würde ich sagen, leiten wir so langsam mal zum Abspann über. Wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr euch, also wenn ihr an diesem Zeitpunkt noch zuhört, die erste Folge gegeben habt.
Und danke, Mama und Papa.
Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch weiterhin treu bleibt und uns ein bisschen zuhört und mit uns so die Saison so ein bisschen bestreiten werdet.
Genau, auch von mir nochmal vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Es hat mir große Freude gemacht, die letzten fast 2 Stunden und ich denke, wir hören uns jetzt öfter. Hoffe ich zumindest. Macht's gut.
Also in diesem Sinne, macht es gut und bis bald. Tschüss.